Müsste ich ein bisschen leiser machen, weil ich habe mein nicht ganz dicht sitzendes, gemütliches Kopfhörer-Teil.
Das ist ja frech.
Sag mal was in normaler Lautstärke.
Was in normaler Lautstärke?
Jetzt sag mal was laut.
Hallo?
Hallo? Sag mal was laut.
Gewitter?
Nee,
Saarbrücken?
Bochum? Saarbrücken? Komm, wir fangen an.
This is Ghostbusters Deutschland, Spectral Radio, der beste Podcast über Wankman, Ray und Co. Ob Timo wirklich älter als Danny ist, hören wir fast in jeder Folge, da kennen die nix. Ob Beta-Figur oder Ghostbusters Soundtrack, wir wollen gern lauschen, was die zwei sich so kaufen, wenn sie Hörspiele machen oder Boardgames erfinden. Die News ausgraben über GhostbusterInnen, wenn sie Ghostbusters Afterlife-Infos bringen, ist der Film gefühlt bald in den Kinos drin. Shandor, Vigo und Gozer hören sich Podcasts an, wenn Spectral Radio wieder aus den Boxen knallt.
Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
Willkommen bei Spectral Radio 112 oder 113 oder so den Dreh rum. Wir haben eine fette Sendung für euch. Und wir, das bin ich, der Esel nennt sich immer zuerst. Und der wunderbare Danny. Hallo Danny.
Ja, hi. Hallo.
Der weiße Hai.
Das war so ein Dad-Joke, oder?
Ja, ja.
Obwohl du überhaupt kein Dad bist. Das ist schon, das ist schon ein Können. Also,
ja, aber ich bin im Alter für Dad-Humor.
Ja.
Oder?
Schon.
Ja.
Ja. Ich auch. Ich könnte auch schon.
Ich bin wirklich sehr erregt, denn heute haben wir so viele tolle Sachen zu besprechen.
Ja!
Spielzeug. Wie geht's dir so? Wie geht's dir so damit?
Oh, mir geht ziemlich spitze.
Das ist schön. Das freut mich. Ich bin ganz, es ist ganz ungewohnt, den Danny nicht zu sehen. Ich sehe den Danny gerade nicht. Normalerweise sehen wir uns immer tief in die Augen, wenn wir Podcasts aufnehmen.
Ja, ich konnte mich immer so schlecht auf den Podcast fokussieren in der letzten Zeit, weil ich immer wahnsinnig erregt war. Und das Thema werden wir jetzt an der Stelle besser.
Ich verstehe.
Ja.
Jetzt sehen wir uns nicht, das ist schön, da kann ich auch guten Gewissens weiter meinen Bademantel tragen. Ja, ihr Leute, ich nehme heute wieder einen Bademantel auf und ihr denkt jetzt alle, boah, warum sehen wir das nicht? Verdammt, ja,
uns wird so warm. Nackig. Und ich durfte es noch vorher sehen, bevor wir auf den Aufnahmeknopf
gedrückt. Das ist nicht richtig, das ist bloße Lüge, ich bin nicht nackig, ich habe natürlich mein Ghostbusters T-Shirt unten drunter zur Feier des Tages.
In Hautfarben. Hat so ein fleischfarbenes Ghostbusters-Shirt. Nein,
tatsächlich ist das ein weißes Shirt mit so einem Graffiti-artigen Ghostbusters-Logo, ein bisschen ausgewaschen, weil es ein Geschenk von meiner Ex-Freundin ist, aus dem Jahr 2012.
Liebe Grüße.
Also 9 Jahre alt. Ja, aber ich trage es immer noch gerne zum abendlichen Herumsitzen zu Hause und zum Schlafen.
Und Podcasten.
Und Podcasten, ja. Aber das ist ja auch abendliches Herumsitzen jetzt. Also ich sitze ja herum und es ist Abend.
Das stimmt.
Und alle so, ja, das interessiert uns gar nicht. Wir haben in der Beschreibung so viel Interessantes gehört. Warum quatschen die jetzt über Timos alte T-Shirts und Bademäntel? Das muss doch gar nicht sein. Danny.
Ja, bitte.
Danny.
Ja.
Danny.
Ja. Timo.
Danny.
Timo.
Danny.
Das hat ein bisschen was von Shitam.
Ich muss an Helge Schneider denken.
Reinhold, Helge,
ja,
Reinhold.
Helge, ja.
Fanta, Cola. Fanta, kannst du mich nach Must und Laune ist auch schön. Nach Lust und Laune, meine ich.
Nach Must und Laune. Reinhold. Leute, kennt ihr diesen Witz? Dann schreibt es uns in die Kommentare.
Es schreibt keine Sau mehr in die Kommentare, das kannst du knicken. Hat doch keiner Bock mehr, irgendwas zu schreiben. Wisst ihr was? Dann halt nicht. Dann lasst es halt. Ihr müsst es, wenn ihr nicht wollt.
Aber wäre schön. Ich persönlich würde mich freuen.
Ja, aber wenn nicht, ihr müsst auch nicht.
Ja, nee, also ja schon, aber ja, egal.
Ja, Tag, hallo.
Bevor wir, Danny.
Ja, Timo.
Jetzt geht es schon wieder los. Bevor wir zu den News kommen.
Ja.
müssen wir erstmal Persönliches abgrasen. Ist bei dir, was gibt's bei dir Neues? Erzähl doch mal. Ich bin neugierig. Was gibt es Neues? Hat sich irgendwas ereignet?
Ja, oh ja. Weißt du, es gibt Leute, die sagen, sie warten schon ihr Leben lang oder schon sehr, sehr lange auf den dritten Ghostbusters-Film. Ich warte schon sehr lange auf eine Extreme Ghostbusters Blu-ray, die ich mir im Januar, also so ein Bootleg halt, bestellt habe, wie treue Zuhörer und Zuhörerinnen wissen.
Erinnert ihr euch daran?
Ratet mal, was ich vor ein paar Tagen bekommen habe.
Das ist aus dem Nichts.
Das ist der Hammer, das ist der Hammer. Sie kam an, sie kam endlich an. 7 Monate.
Der Zoll hat sich echt Zeit gelassen, die Serie zu gucken. Komplett. Ja. War das eingeschweißt?
Nein, das ist ja, wie gesagt, nur ein Bootleg, hat ja jemand halt selber irgendwie. Es ist halt wirklich, so, man muss ja ehrlich sagen, es ist halt echt billo gemacht, ne? Aber trotzdem auch ein bisschen mit Liebe. Also halt wie jemand, der halt jetzt nicht so die Mittel hat, aber trotzdem sehr viel Liebe investiert, ja? So kann man das sagen. Es ist wirklich so eine, es ist ja nur so eine Slim-Blu-ray-Hülle, als auch noch nicht mal so eine originale Blu-ray-Hülle, sondern so eine, ja.
Auch die Hülle ist Bootleg, geil.
Auch die Hülle ist Bootleg, genau. Und dann halt mit so einem selbst ausgedruckten Cover-Einleger mit Rückseite, das Ganze sogar noch schief ausgeschnitten. Also ist halt, dafür ist die Disc selber aber auch bedruckt. Sieht auch sehr schick aus. Und dann ist ja halt die Frage, was ist denn eigentlich mit dem Inhalt? Und der Inhalt ist mega, sage ich euch. Ich meine, die Serie sowieso. Aber das Ganze in 1080p HD und sogar mit Untertiteln und so. Ja, das ist schon krass. Das sieht wahnsinnig gut aus. Ich habe dir ein paar Screenshots geschickt. Du erinnerst dich, ja? Ja. Und das sah fantastisch aus. Also ich bin immer noch begeistert.
So muss das sein. Also da das ja eine Bootleg ist und das hier eine öffentliche Sendung, die jeder hören kann, legst du natürlich noch mal die Information nach, dass du dir ja eine öffentliche Version trotzdem holen würdest, oder? Denen entgeht kein Geld dann.
Na klar, also wenn Sony doch mal beschließen sollte, die Serie noch herauszubringen, dann schlage ich da natürlich zu, logisch. Also das kann ich ja auch offen sagen. Da weiß, glaube ich, auch jeder, der uns länger hört, dass ich das jetzt nicht so nur so aus Spaß sage. Also ich würde es mal halt wirklich kaufen. Aber momentan ist das halt die einzige Variante, um halt an die komplette Serie in guter Quali heranzukommen. Und von daher bin ich damit vollkommen zufrieden. Aber Leute, holt euch keine Bootlegs. Wirklich, ich warne euch, holt euch keine Bootlegs.
Nein, sowas macht man nicht. Das
richtig.
Es sei denn, man wird dazu gezwungen.
Holt euch keine Bootlegs bei Fred the Blu-ray Dog oder Azuka the Disc Dog oder sowas, oder wie die alle
heißen.
Würde ich mir nicht holen.
Das ist so, wenn die Geheimpolizei bei dir schellt, du kannst behaupten, dass du das selber zusammengebastelt hast. Weil ich habe ja vorhin die Hülle sehen dürfen.
Ja.
Und das erinnert mich an die alten VHS-Hüllen, die ich mir selber damals gemacht habe am Computer. Als man so einen Computer neu hatte und so da gedacht hat, boah, das kann ich jetzt drucken. Ich muss das nicht mal mit dem Kuli machen, diese Hülle.
Ja.
Ach, ich weiß noch, als meine Filme dann Ende der 90er auch gedruckte Cover hatten und nicht mehr zusammengeklebte mit Kugelschreiber gemalte. Ach, das war schön, ja.
Das war die Diamond Edition.
Ja, war die Diamond Edition.
Timo, ich warte immer noch auf meine Box.
Ja, aber ich weiß ja, dass du es gewohnt bist, länger zu warten, was die Veröffentlichung angeht, ist ja kein Problem. Also, da kann ich mich ja jetzt erstmal zurücklehnen. Du beschreist das immer, aber wenn die irgendwann kommt, dann frage ich auch immer nach, ob die gesehen hast. Du musst dann da auch durch. Und die sind fürchterlich anzusehen, diese Sachen.
Das macht mir nichts. Wie du weißt, mache ich einen Podcast, in dem ich regelmäßig gezwungen bin, schlechte Filme zu gucken. Ne? Liebe Grüße an Sven.
Ja, ihr guckt ja manchmal sogar gute Filme. Das ist ja.
Ja, das kommt vor. Das kommt vor.
Ja. Das ist jetzt, ich muss einen kleinen Exkurs. Ich weiß, wir haben irre viel heute zu bereden, aber ich muss dich kurz hier fragen, weil ihr habt ja neulich auch Spider-Man kommt nach Hause und Spider-Man geht wieder in die Ferne geguckt.
Ja, so ungefähr heißen die im Deutschen. Ne?
Und jetzt kam ja der Trailer für Spider-Man, der dritte.
No Way Home.
No Way Home.
Ja.
Wie fandst du den Trailer?
Ich fand den tonal ganz, ganz gut. Der wirkt ja schon es gab ja so ein paar kleinere Gags. Das ist ja immer was, was ich so ein bisschen bei Marvel schwierig finde, dass es halt oft von, also dass die Gags halt wirklich zu massig sind und das alles immer so auf lustig getrimmt ist und das aber irgendwie zu viel. Und ich fand es zumindest im Trailer, ich meine, den Film kann man ja auch nicht beurteilen, aber im Trailer fand ich es tonal ganz schön, weil es irgendwie düsterer, ernster wirkte und ein bisschen dramatischer, bis auf so ein paar kleinere Gags. Und mir hat er echt gut gefallen. Also ich bin, muss ich sagen, sehr gespannt drauf. Mhm. Ich glaube auch, dass er Spaß machen wird. Also gerade diese ganzen Callbacks zu allen Filmuniversen jetzt irgendwie von, du hast ja dann Doc Ock gesehen, von Alfred Molina, glaube ich, heißt er, ne? Mhm. Gespielt. Und siehst ja auch diese Kürbisgranate von dem Kobold und so, der ja wohl von Willem Dafoe auch wieder gespielt wird. Willem Dafoe! Das sieht schon alles cool aus und das macht halt auch Bock auf mehr, aber es ist schon irgendwo, du hast das so schön gesagt in der Sprachnachricht vor ein paar Tagen, das ist halt schon irgendwie so die plumpe Variante von, wir drücken jetzt so alle Nostalgie-Buttons, ne? Also wirklich so rein kloppen und weiß nicht, ich finde, es wirkt jetzt nicht so mega durchdacht irgendwie in diese Multiverse-Sache. Ich weiß auch nicht, ob das filmisch eine gute Lösung ist. In Comics ja, aber im Film weiß ich nicht.
Ich habe so das Gefühl, ich fand das eben schön, dass du Nostalgie gesagt hast. Mir kommt das nämlich vor, als hätte ich Spider-Man 3 erst vor also neulich im Kino gesehen. War der erst 2004?
Er ist schon irre, ne? Wie lang es eigentlich schon her ist, ne? Und es kommt einem eigentlich nicht so vor, ne?
Also 2004 kommt mir grundsätzlich nicht so lange hervor, aber das hat auch einfach damit zu tun, dass ich uralt bin. Also Nostalgie.
Ja, Opa.
Weiß ich, ist so Mitte der 90er und da setzt es dann langsam an und so. Andererseits habe ich nostalgische Gefühle mittlerweile schon für die Mattel-Figur, Ghostbusters-Figuren und die sind später gekommen.
Siehste?
Aber, ich bin ja nicht so ein riesiger Spider-Man-Fan, deswegen habe ich da irgendwie nicht so drauf geachtet und es kam mir wie neulich vor, keine Ahnung. Ich fand's ganz lustig. Irgendwas wollte ich noch sagen dazu, ich weiß aber nicht mehr was. Ich fand's ganz lustig. Ich fand das schön, dass Dr. Strange in dem Trailer leger gekleidet war, so nehme ich normalerweise Podcasts auf.
Du meinst mit dieser Jacke, die er trägt und so?
Ja, und auch drunter, muss man drauf achten, auch drunter, so total entspannt und locker, nicht mehr so, der hat zwar noch diesen geilen Kragen und so.
Ja, dieses Cape, das siehst du ja trotzdem noch, das ragt ja so unter der Jacke hervor, das fand ich auch ganz, ganz witzig irgendwie.
Das finde ich, aber du merkst halt schon, es ist, irgendwie fällt ihnen nichts mehr anderes ein, als Multiverse und Sachen zusammenzubringen und es wird dann gefeiert. Es hat mich auch ein bisschen gewundert, weil damals, als Spider-Man 2 im Kino kam, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, als ob Doc Ock eine so grandios beim Publikum ankommende Filmgegnerfigur ist, dass er jetzt so gefeiert wird. Ich glaube, der wird einfach nur gefeiert, weil er früher schon mal da gewesen ist. Und die Leute sagen, hey, guck mal, der ist von Spider-Man 2.
Naja, der war schon extrem gut gecastet, weil der sieht halt wirklich aus, als wäre er aus den Comics herausgesprungen. Also der sieht halt einfach aus wie Doc Ock und der hat den auch echt phänomenal gut gespielt. Also das war halt wirklich die Figur. Insofern kann ich das schon irgendwo verstehen, dass die Leute da auch echt total nuts gehen, wenn sie sehen, dass der jetzt wieder dabei ist.
Ich bin auch ein Fan von Alfred Molina, der hat's auch drauf, der ist cool. Mhm. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, als ob der jetzt mega nachgeheilt ist und in 2008, 4 Jahre später, alle gesagt haben, oh mein Gott, ich vermisse Doc Ock so sehr. Warum ja, nur?
Doch, also da waren schon viele, glaube ich, die auch gerade, als der dritte Teil rauskam,
ja, okay,
der auch nicht so geil war, da müssen wir nicht drüber reden, die halt echt gesagt haben, so, ja, der zweite war echt der beste der Sam Raimi-Reihe. Und das sehe ich übrigens genauso. Ich finde, es ist auch der, obwohl ich die Filme generell nicht so geil finde, aber den finde ich von der Reihe wirklich noch am besten, weil der irgendwie am meisten noch aus der Story gemacht hat und die Figuren auch alle irgendwie toll sind und gerade eben Doc Ock auch echt fantastisch ist in dem Film. Und da haben eben auch viele gesagt, so ja, also ist kein Vergleich zum zweiten, allein schon halt, weil Doc Ock nicht dabei ist und so. Ne? Also ich, der doch, der hat schon nachgehalten. Ist auch halt auch wirklich einer der klassischen Spider-Man-Bösewichte. Ne?
Okay.
Herzlich willkommen also bei Spidey Radio.
Ich feiere ja, wenn also wir wissen ja, dass Andrew Garfield und Tobey Maguire dabei sein werden. Mhm. Ja, das ist ja bekannt. Heben sich wahrscheinlich für den nächsten Trailer auf. Ich würde feiern, wenn der Spider-Man aus Spider-Man gegen den gelben Drachen dabei ist. Diese End-70er, Früh-80er ja. Sache. Das wäre geil. Gott. Ich hab's nie gesehen, aber das war so noch, ich glaube so Batman-Serien-Niveau damals.
Ja, schlechter sogar noch. Also, obwohl es später kam. Oder? Okay. Na, doch, ich glaube, das waren das die 70er sogar? Ich bin mir nicht sicher.
Ja, ich glaube, es waren späte 70er. Also Anfang der 80er kam der irgendwie auf Video und Leute, wenn ihr mal lachen wollt, ich hab's jetzt leider nicht mehr im Kopf, aber googelt mal die alte deutsche VHS-Packung von Spider-Man gegen den gelben Drachen.
Das ist der Hammer.
Und lest euch mal den Text hinten drauf durch.
Den kenne ich.
Der ist mega geil. Der ist super. Aber wir haben ja ganz viel noch zu reden, Ghostbusters-mäßig.
Ach so, ich dachte, wir reden jetzt über Spider-Man.
Bevor wir uns hier komplett verlieren. Wir kommen ja auch nachher noch mal zu dem Event zurück, auf dem der Spider-Man-Trailer zum ersten Mal gezeigt wurde. Da wurden überraschenderweise noch ganz andere Sachen gezeigt. Aber erstmal, ja, du hast deine Blu-ray bekommen. Hast du noch was bekommen?
Ja, Figuren, aber da reden wir ja später drüber.
Ja, sonst nichts.
Ich überlege gerade.
Ich glaube nicht.
Ja, da hatte ich noch keine Gelegenheit, drüber zu reden, weil es, glaube ich, schon länger her ist. Oder ich habe es vielleicht kurz erwähnt, dass ich die 4K Ultra HD Blu-rays der Ghostbusters-Filme mir geholt hatte. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das erzählt hatte.
Ich glaube nicht, im Podcast.
Die habe ich jetzt jedenfalls gesehen, also zumindest Ghostbusters 1 und 2. Und finde es schon geil, weil, also gerade wenn das Filme sind, die man wirklich in- und auswendig kennt und wenn das so die Lieblingsfilme sind und man das Equipment hat und so, finde ich, ist schon sinnvoll. Allein die Farbtiefe finde ich schön. Es sieht irgendwie. Das Spannende ist halt, die Farben sehen zwar so frisch und natürlich aus, aber trotzdem hat es auch irgendwie so ein bisschen VHS-Charakter. Also halt nicht, weil es irgendwie schlecht aussieht, aber es sieht natürlich aus und das finde ich irgendwie schön. Das ist nicht so knallbunt wie so frühere DVD-Veröffentlichungen noch, wo man gedacht hat, meine Güte, sind die jetzt irgendwie in so einen Farbfilter reingefallen, die Filme, oder was da passiert?
DVD von 2005 war eine Katastrophe.
Oh, schlimm, wirklich. Und die sehen echt gut aus. Der erste ist tatsächlich nicht so gut gelungen. Ich weiß nicht, es muss aber echt mit dem Quellmaterial zu tun haben. Es ist manchmal trotzdem noch ein bisschen krisselig, das Bild. Aber trotzdem, also es hat eine Tiefe, das Bild. Also selbst meine Frau, die eigentlich da nicht so affin ist und sowas eigentlich sonst nicht so schnell sieht, ne? Also ob man jetzt einen Film in 4K guckt oder den halt streamt oder so, das fällt hier normalerweise nicht auf. Aber selbst sie saß da und sagte, boah, wie gut das aussieht. Krass, und das bei so einem alten Film. Und Ghostbusters 2 ist der Hammer. Also da war ich echt blown away, wie gut der aussieht.
Da sind sich jetzt alle einig mit dir, ohne den gesehen zu haben, auf 4K.
Ja, ja. Ich glaub, glaub's mir.
Ghostbusters 2 ist der Hammer, da bin ich dabei.
Da bin ich dabei, das ist prima.
Nein, ich bin ja, ich bin gespannt irgendwann. Also ich hab's ja, ich bin ja so, vor zwei Jahren habe ich ja erst einen Full-HD-Fernseher hier hergestellt. Hab die Filme zum ersten Mal in Full-HD gesehen, also das nächstbeste nach 4K. Und so der neue Standard von 2014 oder
ja, irgendwie 10. sowas.
Von 2010. Und ich gucke mir das an und denke mir, boah, das ist die Zukunft, geil. Und das sollte lustig sein.
Ah! Entschuldigung.
Und der erste, der hat immer so ein bisschen Rauschen, Filmrausch drin gehabt. Aber ich finde das okay. Ich mag, mir stört das nicht bei, bei alten Filmen ist es oft, dass sie dieses Filmgrieseln übertünchen mit Filtern. Und dann ist das zwar weg, aber dadurch entsteht so eine Künstlichkeit, die da nicht hingehört. Und da habe ich lieber so ein leichtes Rauschen. Also wenn es nicht komplett verrauscht ist, Ist gut. Ich glaube, die erste Blu-ray von Ghostbusters, die war sehr verrauscht. Da hatten viele Probleme mit.
Ja, die habe ich auch. Ja, die ist echt nicht so geil.
Ja, ich habe das gefeiert, das Grieseln. Ich habe gedacht, guck mal, hier ist wie im Kino, alte Filmrolle läuft. Hat nur noch so ein Streifen zwischendurch gefehlt oder dass der Film mal durchbrennt. Das war cool, haben wir damals Back to the Future im Kino gesehen, der Film ist durchgebrannt zwischendrin.
Oh, schön, schön.
Wir haben alle gejubelt. Ja, passiert nicht mehr, läuft nur Blu-ray, wenn du alte Filme laufen hast. Egal.
Noch auf. Wir wollen sowas hier nicht supporten, ja.
Ja. Ich glaube, den gibt's gar nicht mehr.
Ein ekelhafter Typ. Ja, das war's soweit von mir.
Ja, ich glaube, bei mir gibt es auch gar nicht viel Neues. Außer mein Hörspiel, über das rede ich gleich noch in den News.
Oh ja.
Und sonst habe ich halt auch die Figuren, über die wir ebenfalls reden heute. Also eigentlich, ich habe den Score, über den reden wir auch. Also es hat sich ganz viel getan, aber das ist alles Thema im Podcast. Ja, also wir sind ja Podcast. Also.
Ich freue mich ja jetzt schon drauf, wenn wir ein Charakterporträt über Podcast machen und das dann der Podcast über Podcast nennen können.
Ja. Ja, aber da sind alle schon begeistert. Da habe ich auch schon im Crossrip-Podcast und im Yes Have Some-Podcast, da waren sich alle einig, wie nett, dass wir Figur nach uns benennen.
Ja, super. Finde ich auch sehr schön.
Eieieiei. Ja.
Gut. Wenn du nichts mehr hast, wollen wir in die News reinspringen?
Spectre Radio News.
In die News.
Die News. Womit wollen wir denn anfangen? Mit was Seichtem?
Ich würde für mich, jetzt mache ich mich wieder unbeliebt, weil der Artikel hatte hohe Zugriffszahlen, aber diese Ray Parker Junior Sache.
Ja, fangen wir damit an.
Okay. Also, mir wurde ein Video zugespielt, in dem Ray Parker Jr., ihr wisst schon, Ghostbusters, zusammen auf der Bühne stand mit Mitgliedern von NSYNC und den Backstreet Boys und Boys to Men. Ich habe ja auch die Namen stehen. Ich kenne mich ja mit den ganzen, ich bin nicht ganz die Zielgruppe von so Leuten wie NSYNC. Boys to Men war ja länger her. Ist jetzt auch gar nicht so die große News wert. Hat viele interessiert, haben sich viele angeguckt, aber kennst du dich aus mit denen? Wenn ich dir sage Wayne Morris, weißt du, dass der zu Boys to Men gehört?
Nein.
Und AJ McLean und Nick Carter? Also Nick Carter hätte ich gewusst.
Hätte ich auch gerade noch so gewusst, aber die anderen Namen, nö.
War Nick Carter zu Zeiten der Backstreet Boys nicht 12? Oder, ach nee, das war sein kleiner Bruder, oder?
Aaron Carter. Ja, genau, den gab's auch, ja.
Den gibt's gar nicht mehr.
Der lebt wahrscheinlich noch, aber ich glaube nicht, dass der noch Musik macht. Wobei, ich weiß es nicht. Also da bin ich wirklich nicht im Thema. Der Einzige, den ich die einzigen, die ich so im Boygroup-Milieu wirklich verfolge und auch sehr gern höre, sind halt Robbie Williams von Take That. Und
danke.
Bitte?
Danke.
Ja.
Dass du den einordnest für uns.
Und ja, ich wollte es nur sagen, es gibt vielleicht Leute, die wissen es nicht, ja. Und von NSYNC halt Justin Timberlake. Die sind die einzigen beiden, die ich irgendwie echt gern mag und die ich auch verfolge. Die anderen Pappnasen, keine Ahnung.
Okay. Okay. Und wenn ich dir jetzt sage, Joey Fatone, kannst du den einordnen zu NSYNC?
Nö.
Okay, ich auch nicht.
Das ist auch ein spannender News-Beitrag hier gerade, oder?
Nö, den kenne ich nicht. Ist der Wahnsinn. Ist ganz lustig. Ich weiß nicht, Ray Parker kam auf die Bühne und dann haben die alles zusammen ein bisschen performt und so. Ich finde das immer cool, wenn so Musiker, die eigentlich so, die man jetzt nicht unbedingt in Verbindung bringen würde, wenn die da irgendwie zusammen acten. Das finde ich geil. Einfach so ein bisschen Session. Ich finde, das hat immer was.
Ja, ich hab's nicht gesehen. Sorry, ich bin da echt außen vor. Das ist halt auch sowas, das interessiert mich nicht so sehr. Also immer, wenn ich irgendwie sehe, ja, Ray Parker war irgendwie irgendwo und hat wieder Ghostbusters gesungen. Ich denke mir immer so, ja, cool. Aber gucke ich mir halt auch nicht so an, weil ich kenne den Song ja.
Auf der Homepage kam die Meldung, Ray Parker Jr. singt mit Mitgliedern von NSYNC und Backstreet Boys. Am selben Tag wie das mit der Ghostbusters Legacy Überraschungsvorstellung, über die wir nachher reden. Mhm. Und die der Ray Parker Artikel hat höhere Zugriffszahlen gehabt.
Was?
Es hat mehr Leute interessiert.
Was stimmt denn mit den Leuten nicht?
Ich weiß es nicht. Leute, was stimmt mit euch nicht?
Ey, was ist? Bei dem einen geht's um den Film, auf den ihr seit 30 Jahren wartet, und der andere, das ist ein Song, den kennt ihr seit 30 Jahren.
Also, Leute, er hatte nicht viel höhere Zugriffszahlen. Das waren vielleicht so 10, 15 Leute mehr. Also,
ja, Alter, was stimmt denn mit denen nicht?
Das waren vielleicht NSYNC oder Nick Carter oder Backstreet Boys Fans. Ich meine, da soll es ja auch noch ganz viele von geben.
Da gibt's eine ganze Menge von sogar anscheinend.
Und am Ende kam ja auch noch Bobby Brown dazu.
Auch noch.
Der hat allerdings nicht On Our Own gesungen, sondern My Prerogative. So, habe ich das richtig ausgesprochen? I don't know. Das war so sein fetter Hit von noch vor On Our Own. Ja. Mhm. Die bringen ja alle ihre Fans mit. Und wenn dann, weiß ich nicht, irgendein Hashtag irgendwo sagt, Bobby Brown und Nick Carter, da kommen vielleicht auch Außerirdische, die mit Ghostbusters nichts zu tun haben.
Ja, wahrscheinlich.
Und ja, wahrscheinlich. Na gut. Okay, ihr wisst Bescheid. Ray Parker, wenn ihr das sehen wollt, geht auf die Seite ghostbusters-deutschland.de-immer ganz, ganz wichtig.
.de. Übrigens, es mag Menschen natürlich geben, die dann denken, ja, deutschland.de eingegeben, kam ich gar nicht auf die Seite.
Ja.
Ja. Ich wollte es nur klarstellen.
Ihr könnt auch bei Google einfach Ghostbusters Deutschland eingeben und dann einfach oben klicken. Dann Google weiß, was gut ist.
Das ist ja auch crazy. So.
Crazy. Da, 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 da. I'm
so excited. Ach so, ich dachte von, ach oh Gott, ich habe den Interpreten vergessen oder die Interpreten.
Egal. Nee, ich bin bei Britney Spears. Britney Spears Vater will die Vormundschaft abgeben. Ja, Alter, mach. Free ja, Britney.
Ich hab mal gehört, dass wir mal als Ghostbusters Podcast angefangen haben. Irgendwann vor ein paar Jahren.
Ich höre mir alle großen internationalen Ghostbusters Podcasts an und ich weiß, dass wir noch am ehesten on topic sind. Und wenn wir zwischendurch eine halbe Stunde über die PlayStation 5 reden. Ja.
Krass.
Ist so.
Hätte ich nicht gedacht.
Ist so. So.
Ja, dann kommen wir zur nächsten News, die ich wieder einen Ticken spannender finde. Denn Hasbro hat die nächste PulseCon angekündigt, findet am 22. und 23. Oktober statt. Das war ja dieses wunderschöne digitale Event. Und es wurde auch wieder angekündigt, dass auch Ghostbusters Toys vorgestellt werden. Und da sind wir natürlich wahnsinnig heiß drauf und sind gespannt, was da so schönes Neues gezeigt wird.
Mit Vorsicht heiß drauf. Also ich bin lauwarm nach letztem Jahr. Denn wenn ihr euch erinnert, letztes Jahr waren wir auch mega heiß drauf. Und dann war die Präsentation verhältnismäßig immer. Und ein Ghost Popper kommt. Geil. Was ist ein Ghost Popper? Und haben sie noch die beiden Figuren angekündigt? Das Klo und
ich überlege gerade, war die PulseCon nicht letztes Jahr, wo der Plasma-Werfer
letztes Jahr
vorgestellt wurde?
Nein,
oder
nein, das war die New York Toy Fair.
Ah, okay.
Die PulseCon war, haben wir uns viel von versprochen und dann haben die zwei Geister und einen Ghost Popper vorgestellt.
Stimmt. Aber ich meine, man muss ja auch dazu sagen, letztes Jahr war ja auch eine unglückliche Situation. Ich meine, Film wurde verschoben, Merchandise musste irgendwie verschoben werden. Das heißt, eigentlich so richtig Spannendes konnten die ja nicht vorstellen. Also ich denke mal, dieses Jahr könnte es ein bisschen spannender werden.
Man hat das Gefühl gehabt, dass Dinge intern verrutscht sind und dann haben sie irgendwas zusammengefriekelt.
Ja, ich denke auch. Also,
aber PulseCon, das war, wenn du dich erinnerst, und dann haben sie einen Ghost Popper vorgestellt und dann gab es dieses Online-Spiel, wo man Protonen drücken sollte oder irgendwie sowas, um zu schießen.
Oh Gott, ja.
Das war die PulseCon.
Oh Gott, ja, ich erinnere. Oh, das war so schrecklich. Ich hoffe, das. Obwohl, ich glaube, die Moderatorinnen wurden schon bekannt gegeben. Also ich meine, zumindest die eine davon, die war, glaube ich, letztes Jahr nicht dabei. Bin mal gespannt.
Ja, die sind mir eigentlich wurscht. Ich will coole Sachen sehen. Also es ist so, ich bin zwiegespalten. Immer bei sowas. meine Gedanken vorher sind vor, es sind immer so 75% Freude, oh geil, da kommt irgendwas und egal was kommt, ich muss es mir kaufen, egal was kommt. Und die anderen 25% sind so, ach nee, das wird schon wieder so teuer, ach nee, oh, ich will, ja. Nein, ich will ja, das okay. Nicht, nein, wieso denn bloß? Warum tun sie das?
Ja. Schöner Film und schönes Buch und schöne Geschichte.
Ja, mega, Leute. Astrid Lindgren at her best.
Es gibt eine wunderschöne Anime-Trickserie bei Netflix.
Die habe ich angefangen, aber die war jetzt nicht ganz meins.
Echt nicht?
Ich mag diesen Stil normalerweise nicht, aber ich mag an Ronja Räubertochter mag ich dieses reale, alte irgendwie.
Okay. Das so. Schade. Wir haben hier die Serie echt gesuchtet und geliebt. Also ich fand es sehr, sehr schön umgesetzt.
Ja, ich habe auch ein paar Folgen geguckt und dann irgendwann habe ich es aus den Augen gefallen. Wo lief die denn? War das Netflix?
Ich glaube Netflix, ja.
Netflix.
Oder Prime. Guck ich noch Prime oder Netflix, meine ich.
Ja, naja, egal. Hasbro PulseCon, also wir werden auf jeden Fall zu gegebener Zeit groß drüber berichten.
Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass wir wieder sehr, sehr zeitnah dran sein werden, wie beim letzten Mal ja auch.
Mhm. Ja, mal schauen. Ja, keine Ahnung, Ende Oktober ist noch eine Weile hin.
Ja.
Bis dahin ist man sowieso Ende Oktober, 22, da ist man sowieso mega gehypt, weil das dann irgendwie nur noch 2,5 Wochen ist bis zum Kinostart.
Ja, ich glaube, da können wir direkt zum nächsten Thema rübergleiten, oder? Oder wolltest du noch was zur PulseCon loswerden?
Nö, ich hab nichts.
Gut. Dann Stichwort Ghostbusters Legacy.
Haben wir da auch noch was? Ach so, ja, stimmt, ja. Pff, entschuldige, ich bin gerade durcheinander geraten. Leute, oh mein Gott, es tut mir so leid.
Macht doch nichts. Timo.
Es tut mir so leid.
Was war denn da los auf der CinemaCon? Erzähl mal.
Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich war doch nicht da, was fragst du mich denn sowas?
Okay, Thema der Woche.
Ist eigentlich fast ein Thema der Woche. Für früher hätten wir ein Thema der Woche draus gemacht. Wir haben so viele potenzielle Themen der Woche heute. Das ist unglaublich, Leute.
Ich glaube, ich hau einem einfach bei jedem den Jingle vorne dran. Einfach, weil es immer passt.
Die Folge ist einfach Themen der Woche.
Themen der Woche. Das ist eine geile Idee.
Eieiei. Leute, also passt auf. Die CinemaCon ist die größte Industrieveranstaltung für Kinobetreiber. Ich finde das immer toll, wenn du so eine Infoseite hast, wo du berichten musst, da lernst du selbst unglaublich viel. Ja? Noch vor ein paar Tagen habe ich keine Ahnung von der CinemaCon gehabt. Jetzt weiß ich, wenn mich einer fragt, so, weißt du eigentlich, was die CinemaCon ist?
Ja, klar.
Natürlich, was bist du für ein Noob? Das ist die größte Industrieveranstaltung für Kinobetreiber. Echt, geh mal, wo du wohnst, Mann. So,
oh, Mann.
Und die ganzen Filmstudios, also der Haufen Loser, die ihre Filme alle digital rausgehauen haben, Warner und Disney und wie die alle heißen, ihr wisst Bescheid. Die haben da hier Panels gehabt, Sony, die güldene Ausnahme, hat auch ein Panel gehabt. Und dann haben die halt so ein bisschen was gezeigt, ich glaube aus Uncharted, wenn mich nicht alles täuscht, auch mit Tom aus Holland. Und Spider-Man, den Trailer haben sie gezeigt, der dann auch online ging. Und dann kam Ivan Reitman und sein Sohn Jason ohne die Argonauten auf die Bühne. Gott, ich bin zu, das ist immer mein Problem. Wenn ich zu gehypt bin, werde ich zu albern. Und die Leute hören sich das an und denken sich, oh mein Gott, das ist schwer zu ertragen.
Weißt du,
ich versuche mich ein bisschen. Ja?
Das Schlimme sind halt die Dad-Jokes, glaube ich.
Kennt ihr Jason und die Argonauten? Ist voll der geile Film mit Ray Harryhausen Stop-Motion-Effekten.
Ja.
Mega geil. Guckt euch das mal an.
Super geil.
Ist ein Meisterwerk ist das. Nee, ich mein's ganz ernst. Das ist ein mega geiler Film. Egal, auf jeden Fall, Ivan Reitman kam auf die Bühne und hat ein bisschen was erzählt von Ghostbusters. Den hat sich angeboten, den hat er gedreht. Hat von der frühen Testvorführung so ein bisschen erzählt, in der der Film gezeigt wurde. War noch gar nicht fertig, viele Tricks haben gefehlt und so. Und hat er schon ein paar Mal erzählt. Und trotzdem sind die Leute total darauf abgegangen. Und den Marshmallow-Mann am Ende haben sie gar nicht gesehen, aber haben mitbekommen, oh, da passiert was Großes. Yeah, Beifall. Und dann kam halt sein Sohn, also der gute Jason, auch noch auf die Bühne und hat halt so ein bisschen über Afterlife oder Legacy geredet. Hat's erzählt, er wollte mal einen Film. Er wurde ja 40 Jahre lang drauf angesprochen, ob er einen Ghostbusters-Film macht. Alte Geschichte, hat er keinen Bock gehabt. Irgendwann hat er sich aber gesagt, ich würde gerne einen Film für meinen Vater machen und für meine Tochter auch. Und dann haben die einfach mal den Film angekündigt. Und diese Leute, die nichts geahnt haben, diese Industriemenschen, die haben einfach mal den kompletten Film sehen dürfen.
Ja, ist krass. Das ist so krass.
So 2,5 Monate vor Kinostart. Ja. Leute, stellt euch mal vor, ihr besucht so eine Messe und denkt, okay, die machen da ein bisschen Werbung. Und dann guckt ihr den kompletten Film 2,5 Monate vor Kinostart. Heftig. Ah. Ja.
Und damit einher ging eine Welle von Begeisterung im weltweiten Netz.
Ja. Also, man muss dazu sagen, wie sicher sich das Filmstudio des Films sein muss oder der Qualität des Films. Weil man stelle sich mal vor, die zeigen den Film und dann sagen irgendwie 50%, 60%, 70%, naja, das war jetzt nix.
Ja.
Mal wieder. Ich
meine, sie hätten ja im Prinzip auch einfach nur noch einen neuen Trailer oder einen etwas umgeschnittenen Trailer präsentieren können. Ne?
Also
wäre auch eine Variante gewesen. Oder einfach wie so eine Art Showcase, wo man einfach so ein paar Szenen zeigt. Aber einfach mal den kompletten Film da raushauen. Also, aber du merkst halt, bei Sony, die sind einfach so safe, dass das Ding einfach eine Bombe wird im Kino und jetzt nicht im Sinne von it will bomb, sondern hier, der geht richtig hoch, ja. Also, die sind so confident mit dem Ding, das ist unfassbar, wirklich. Aber du merkst es ja halt auch an den Reaktionen. Also, da sind ja so, ich meine, klar, da sind auch Leute dabei gewesen, die halt auch Ghostbusters kennen oder lieben, ja, teilweise auch, die begeistert sind, aber halt auch ganz viele, die nichts mit Ghostbusters am Hut haben, ja, und fanden den super.
Ja. Ja, es haben auch einige geschrieben, ich bin jetzt überhaupt kein großer Fan von Ghostbusters und ich habe die ganzen Referenzen überhaupt nicht kapiert, aber trotzdem hat es mir mega gefallen. Und das hat mich so ein bisschen versöhnt wieder, weil ursprünglich, also Jason kam auf die Bühne und hat, als er den Film angekündigt hat, gesagt, das wird jetzt die ultimative Ostereierjagd, der Film. Ja? Und das ist ja so ein bisschen,
bitte.
Genau.
Sonst wissen die Leute nicht, was gemeint ist.
Ist verrückt, oder? Dass man Englisch werden muss. Ich habe auch überlegt, beim Artikel schreibe ich das jetzt Englisch oder Deutsch? Und dann denkst du dir ja wieder, ah ja, hoffentlich ist es jetzt nicht nur ein Rezitieren des alten Films und sonst nichts. Und dann ist natürlich so eine Aussage von dem Kritiker, der dann schreibt, ich bin eigentlich überhaupt kein Fan und ich habe diese ganzen Easter Eggs überhaupt nicht kapiert, aber trotzdem war der Film für sich geil. Ja? Das ist natürlich mega viel wert in dem Moment.
Ja. Aber das ist ja auch genau das, was wir uns ja auch schon öfter gesagt oder eben auch gedacht haben oder schon vorhergesehen haben. Ich meine, das ganze Konzept, wie der Film zusammengestellt ist, man wiederholt sich ja auch ständig seit Jahren, weißt du, aber ne, also in Kurzform, es ist natürlich, also der Film ist ja nun mal so gemacht, dass er eben die alten Fans glücklich macht, aber halt eben auch Leute ins Boot holt, die sonst mit Ghostbusters vielleicht noch nichts am Hut haben. Und das ist ja jetzt im Prinzip auch noch mal die Bestätigung, dass es eben genau das ist.
Ja. So, und nochmal zu den Leuten, die da im Publikum saßen, weil ich habe auch ein paar Mal gelesen, naja, das kennt man, das sind dann so gekaufte Leute, die dann da so sitzen und anschließend das feiern. Also, das ist wie gesagt eine große Industrieveranstaltung und die Leute im Publikum waren Betreiber von großen Kinoketten, ja, und Filmkritiker. Und das sind Leute, die Filme professionell beurteilen. Und da hat auch keiner eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben müssen, was zusätzlich noch seltsam ist. Ja. Also Jason hat die drum gebeten, einfach die Klappe zu halten, was die Inhalte angeht. Und hat gesagt, okay, wenn ihr den Film gut findet, dann könnt ihr es gern schreiben. Aber bitte seid so lieb, wir haben uns Mühe gegeben, das alles geheim zu halten und verratet den Leuten nichts. Das ist ja auch in deren Interesse, im Interesse der Kinobetreiber, wenn die Leute überrascht ins Kino oder aus dem Kino rauskommen. Ja, also das sind keine Sony internen Leute gewesen, denen da so eine interne Vorstellung gezeigt wurde. So ist das nicht. Und von solchen Vorstellungen, das kennt man auch, da könnt ihr mal googeln, zum Beispiel bei Mad Max Fury Road, da waren die Reaktionen durchaus gemischt. Ja. Also sowas kommt auch immer vor, dass Leute dann irgendwie aus dem Kino kommen und sagen, oder was aus dem Kino kommt, von so einer Veranstaltung kommen und sagen, naja, pff, ging so.
Den habe ich übrigens bis heute noch nicht gesehen.
Der ist tatsächlich visuell sehr cool. Inhaltlich extremst leer, aber es muss auch gar nicht sein. Aber
es
egal,
ist, darum von mir. Es ist aber auch ein Mad Max-Film. Also bei Mad Max erwarte ich jetzt nicht, dass er eine tiefgreifende Geschichte hat. Also haben die alten Filme nicht gehabt und da kommt es halt einfach echt auf die Bildgewalt und die Action an und den Soundtrack. Und was ich da so lese, scheint das ja bei dem Film halt auch drauf zu passen. Also von daher erwarte ich da jetzt kein tiefen psychologisches Drama oder so.
Nein, nein, muss er auch nicht. Also er ist wirklich komplett inhaltslos. Es geht eigentlich den ganzen Film nur darum, dass die zu einem bestimmten Ziel fahren und wenn sie dann da ankommen, fahren sie wieder zurück. Das ist der Film. Ja,
reicht doch.
Inhaltlich. Aber visuell sehr schön. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt's mal. Da wird mich übrigens auch mal eine Rent-a-Movie-Folge interessieren.
Ja, vielleicht irgendwann ich kann mal verraten, dass wir da auch das schon geplant haben, über die ganzen Mad Max-Sachen zu sprechen. Als nächstes sind wir aber bei Karate Kid dran, an der an den drei Filmen. Karate
Kid. Dann reiche ich meinen auch noch bei euch ein.
Wax on, wax off.
Ja, auf jeden Fall ist der Film jetzt quasi gesehen worden von normalen Menschen da draußen. Damit ist natürlich auch immer so ein gewisses Restrisiko. An der Stelle möchte ich generell mal an euch, weil ein paar von euch kenne ich persönlich, die Bitte rausgeben. Manche von euch meinen es ja gut, aber schickt mir bitte keine Spoiler oder irgendwas. Ich will das alles nicht mitbekommen. Wenn man so eine Newsseite hat oder einen Podcast, da muss man sowieso ganz viel sehen oder ganz viel besprechen und so. Und ich will mir ein bisschen was aufheben. Also ich will den guten Jason entscheiden lassen, was ich im Voraus weiß und was nicht.
Ich finde eh, das ist gerade eine gute Gelegenheit, um nochmal über den zukünftigen Umgang, was Leaks und Spoiler angeht. Ich meine, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber für Leute, die es vielleicht verpasst haben. Weil das auch ein Thema ist im GB-Fans-Forum zum Beispiel, wo es ja auch einen fetten Thread Ghostbusters Afterlife-Spoiler gibt, ja, wo man also wirklich, wo über alles geredet wurde, wo man sich aber inzwischen komplett geeinigt hat, dass man einfach nicht über diese Story-Leaks und so sprechen wird, weil die Spoiler halt nur besprochen werden, wenn sie eben quasi offizielle Quellen zugrunde haben, wie jetzt zum Beispiel eben die Figuren, ja, die ja teilweise auch spoilern. Na, aber das sind halt Sachen, die sind halt offiziell rausgegeben, so, da kann man dann drüber reden, aber wenn das so Sachen sind, die geleakt werden, die jetzt irgendwie so durchsickern durch irgendwelche ominösen Quellen oder wenn jetzt schon Storyparts verraten werden, dann finde ich das halt auch langsam keinen Spaß mehr. Also ich selber störe mich da nicht dran, weil ich jemand bin, der sich von so Story-Spoilern und sowas nicht beirren lässt oder mich das eigentlich relativ kalt lässt und so. Und ich trotzdem wahnsinnig Spaß an so einem Film dann im Kino haben kann. Mhm. Aber allein halt auch aus Respekt vor jedem, der halt wirklich sagt, ich möchte einfach komplett im Kino überrascht werden. Und auch weil du ja auch gesagt hast, ne, du möchtest jetzt wirklich nicht mehr gespoilert werden, möchtest davon nichts hören. Ja. Und wir sind jetzt so kurz vor dem Kinostart, ich glaube, es ist auch nicht mehr notwendig, jetzt noch über Spoiler zu reden.
Nee. Und ich weiß nicht, die Spoiler, die wir so in den letzten Jahren hatten, Jahre, es ist verrückt,
ja,
was für eine Zeit dieser Film entstanden ist. Das waren so harmlose Spoiler, die sich nicht verbergen lassen, wenn der Ektor 1 durch die Straße fährt oder dieses Farmhaus. Das sind keine richtigen Story-Spoiler.
Ja.
Ja, das verrät uns nicht, wie der Film ausgeht oder was am Ende passieren wird oder sonst was halt. Ich meine, ist immer so ein bisschen Restrisiko, weil es gibt halt einfach Arschlöcher, die bewusst ärgern wollen und Trolle und so. Und ich hoffe, dass ich keinem begegne bis dahin. Ich hoffe, ich erreiche jetzt über diesen Weg, aber ich glaube, bei uns hören keine Trolle zu. Das sind eher aufrichtige Fans, ja, die sich auch alle freuen.
Das glaube ich auch. Ich muss übrigens auch anmerken, dass ich natürlich auch, weil ich generell natürlich ein Mensch bin, der auch eine gewisse Neugier in sich trägt, ja, aber auch, weil ich einfach mal gucken wollte, wie leicht ist es denn momentan, an Spoiler zu kommen? Und ich kann sagen, dass das echt schwierig ist. Also es soll ja diverse so Sub-Reddits geben und so. Ich habe nichts gefunden, wo gespoilert wurde. Also entweder wird das momentan rigoros gelöscht, von Sony oder wem auch immer, oder die Leute halten sich echt zurück. Also das, ich war echt erstaunt, wie schwierig man an Spoiler kommt.
Keine Ahnung. Ich wollte noch von Reddit abraten, weil das halt wirklich ein. Also ich weiß, dass irgendwo in Reddit irgendwas ist, und ich habe auch schon Kommentare von jemandem gesehen, der gesagt hat, ich wollte nicht gespoilert werden, aber ich bin zufälligerweise bei Reddit drüber gestoßen und es ließ sich nicht vermeiden, dass ich das sehe. Also ich kann dir nur abraten von sowas.
Okay, vielleicht wurde es aber auch inzwischen gelöscht. Das kann ja auch sein, dass es dann rausgenommen worden ist. Ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht. Wenn die solche Sachen löschen können, dann frage ich mich, warum sie das nicht öfter tun.
Keine Ahnung.
Damals bei Ghostbusters 16 war auch ein Jahr vorher schon die komplette Handlung im Reddit nachzulesen. Mhm. Ich weiß es nicht. Leute, seid vorsichtig im Internet. Be careful.
Ja. Aber auch noch mal an alle Leute, die wirklich gar nicht gespoilert werden wollen. Also ich würde wirklich grundsätzlich immer empfehlen, so alle Gruppen, die man irgendwie bei Facebook oder sonst wo irgendwie, dem man beigetreten ist oder denen man folgt, die irgendwie halt mit Spoilern hantieren oder so oder hantieren könnten, entfolgt die erstmal, auch irgendwelche Seiten, generell Ghostbusters-Seiten vielleicht einfach mal eine Zeit lang komplett meiden. Zumindest jetzt diese eigentlich paar Wochen, die man jetzt irgendwie noch hat, wenn man es mal so nimmt, ne? Und dann ist man, glaube ich, da echt auf der sicheren Seite, weil ansonsten wirst du, glaube ich, immer Gefahr laufen, dass du irgendwo mal zufällig einen Spoiler mitkriegst.
Ja. Ich habe lustigerweise irgendwo gelesen, also es gab ja so ein paar Negativkommentare. Das Lustige war, erst kam diese Welle der Euphorie, wo dann die ganzen Leute, die den Film gesehen haben, ins Twitter reingehauen haben und gesagt, boah, ist der geil, ist der toll, ist super. Und dann, wie das immer so ist, dauerte es nicht lange und dann kam so eine Gegenwelle. Und dann kamen Leute, die den Film nicht gesehen haben, und haben Leuten, die den Film gesehen haben, erklärt, warum sie sich irren.
Das ist so idiotisch.
Irgendeiner hat geschrieben, das ist der beste Film der Reihe. Ja. Mhm. Und das war in dem Moment seine Meinung. Das ist einfach eine legitime Meinung, die jemand haben kann. Ich meine, ich glaube auch nicht daran, dass irgendwas Ghostbusters-mäßig für mich an den ersten Film rankommt. Aber dieser Mann hat, es ist für mich der beste Film aller Zeiten. Der hat 20 von 10 Punkten. Aber, ja, aber er hat eine legitime Meinung. Das ist doch, der hat den Film gerade gesehen und das war sein Empfinden. Und wieso? Dann schreibt einer unten drunter, no way. Wieso macht man das? Das ist doch Quatsch. Warum fange ich da eine Diskussion an? Ich kann doch nicht mal mitreden.
Ja, zumal das halt eine Meinung ist. Also, keine Ahnung. Ich finde zum Beispiel auch, also ich mag Ghostbusters 2 lieber als den ersten, obwohl ich auch finde, dass der erste halt der bessere Film ist. Aber ich gucke lieber den zweiten, weil ich den unterhaltsamer finde und ich generell die Charaktere einfach besser ausgearbeitet finde als im ersten. Im ersten ist es halt, was die Charaktere angeht, sorry, aber relativ platt. Mehr braucht der Film nicht, aber es ist halt nicht wirklich viel Tiefgang da. Und insofern finde ich übrigens, oder kann ich mir übrigens schon vorstellen, dass der neue Film den ersten sogar toppt. Also gerade wenn du einfach jetzt schon die Prämisse siehst, geht ja viel mehr Tiefe bei den Figuren mit einher. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass der halt einiges mehr zu bieten hat als der alte Film, was ja den Kultstatus nicht schmälert, aber ne, wenn man halt die rosarote Brille abnimmt, könnte ich mir schon vorstellen, dass der neue da schon wesentlich mehr kickt.
Also ich denke, dass der alte der bessere Film sein wird und der neue andere Ansätze hat und auf eine andere Art und Weise vielleicht punkten kann, wo der alte nicht gepunktet hat, ist aber auch nicht gebraucht hat, weil so ähnlich wie das, was wir vorhin mit Mad Max geredet haben, ein brillanter Film, aber der braucht halt keine tiefgehende Handlung. Also jeder Film muss immer gucken, was will der Film und wie macht er ja, das? Und daran das, muss man es halt messen.
Das
aber
schon.
Was ich sage, ist halt in dem Moment, wo du mir sagst, ich mag Ghostbusters 2 lieber als Ghostbusters 1. Ja, das ist doch deine Meinung, ist doch völlig in Ordnung. Warum soll ich denn da diskutieren?
Ja, eben, das.
Warum soll. Ne? Entschuldigung. Völliger Quatsch. Ich weiß nicht, warum wir diese, wir haben überhaupt keine Diskussions- oder Gesprächskultur oder Streitkultur halt auch. Es ist ja überhaupt nichts Schlimmes zu streiten, wenn man das mit einer gewissen, ja, also man kann ja nicht mal von der Streitkultur reden. Es ist ja nur noch ein Aufeinander-Eindreschen.
Ja, ist es auch.
Ich finde ich ganz, ganz schlimm. Aber was ich ursprünglich sagen wollte, war, irgendjemand hat geschrieben, mir hat nicht gefallen, was sie mit Venkman gemacht haben. Und ich habe das gelesen und hatte mich gefragt, ob das vielleicht schon das ist, was wir alle wissen von der Rückseite der Plasma-Series-Figur.
Ja, es gab aber auch Leute, die vermutet haben, dass das jemand war, der den Film halt gar nicht gesehen hat und einfach nur negativ gegenhalten wollte. Ne? Also, weiß ich nicht. Ich finde es immer wieder erschreckend, dass es so also das Fans setze ich jetzt mal wirklich in Anführungszeichen, weil in meinen Augen hat das nicht viel mit Fansein zu tun, die halt wirklich es nicht abkönnen, wenn irgendwie was Neues zu ihrem Lieblingsfranchise kommt und dass dann halt Dinge einfach weiterentwickelt und zeitgemäßer präsentiert, neu macht, ne? Also halt wirklich auf eine coole, neue, moderne Art fortführt und so, das sofort kaputt reden müssen und es gar nicht abkönnen, wenn da positive Reaktionen kommen. Und ich frage mich halt mal, warum sich solche Leute Fans schimpfen, weil das ist einfach toxisch. Und wenn ich, mal ganz im Ernst, wenn ich möchte, dass sich das Lieblingsfranchise einfach nicht weiterentwickelt und stehen bleibt, ich meine, was für ein scheiß Fan bin ich denn bitte? Sorry. Aber das muss ich ja mal echt so direkt sagen. Also, ich habe auch schon mal gehört von jemandem, der sich auch Fan nannte und sagte, ja, nee, mir gefällt das alles nicht mit dem neuen Film und so. Sollen die das doch lieber sterben lassen in Ruhe und Würde? Und ich denke mir so, was für ein Idiot bist du denn bitte? Wie kann man denn sich als Fan bezeichnen und dann sagen, ja, das soll sterben? Das ist so bescheuert. Ja. Ich kann es nicht in Worte fassen. Das ist so dumm.
Gibt halt Leute, die sagen, ich bin Fan von den Filmen Ghostbusters 1 und 2 und das war's dann. Und mehr brauche ich nicht. Was auch wieder legitim ist, nur dann lass doch den anderen Leuten ihre Freude mit dem neuen Kram. Ja, dann gönne denen doch irgendwie das. Was ist das, wenn ich sage, es soll sterben? Ja, wozu? Du musst dich doch einfach nicht damit abgeben und kannst den anderen ihren Spaß lassen. Und im besten Fall freust du dich sogar für die anderen, weil die Freude haben.
Ja, zum Beispiel, ne?
Naja. Ihr wisst, das haben wir schon oft genug besprochen, die Welt ist verrückt.
Man wiederholt sich seit Jahren.
Ja, das ist auch, ich habe gar keinen Bock mehr zu diskutieren im Internet.
Nee, wirklich. Also,
hat das.
Ich nehme mich da inzwischen komplett raus. Also ich bin da auch wirklich, was so Dinge im Fandom betrifft. So, ich rede mit dir im Podcast drüber, das macht mir total Spaß und so. Aber ich merke auch immer wieder, ich habe irgendwie nicht mehr wirklich viel Bock in Gruppen, Fangruppen reinzugucken und so, weil, weiß ich nicht, es geht mir irgendwie ab. Also bei GB-Fans finde ich es immer ganz schön, weil man merkt, dass da irgendwie noch so sehr eingehend über das Thema oder das Kernthema gesprochen wird und da wirklich Diskussionsbedarf ist und wirklich interessante Dinge da auch entstehen. Ich habe das Gefühl, im deutschen Fandom ist das oft sehr nur auf Cosplay beschränkt. Also ohne Cosplay jetzt grundsätzlich schlecht reden zu wollen. Ne? Also wer Spaß dran hat, ist es natürlich schön. Freut mich dann auch für die Leute, wenn die das lieben und mögen. Aber mir fehlt manchmal wirklich so dieses Interesse am Kernthema an sich und dieses auch wirklich sich darüber austauschen wollen irgendwie. Also das ist was mir manchmal so ein bisschen abgeht, leider.
Leute, das ist auch der Grund, warum ich bin gerne bei allen Social Media Plattformen aktiv, außer TikTok, weil ich tanze nicht gern.
Als wenn man da nur tanzt.
Was weiß ich, da bin ich irgendwie zu jung. Ich glaube, das ist auch zu alt. Das ist auch irgendwas, wo ich meine, da kann sich Ghostbusters noch so sehr verjüngen. Ich glaube, das hat da nicht wirklich so, ist da nicht die beste Plattform für. Auf jeden Fall bin ich auf den allen anderen aktiv. Aber am liebsten, so langweilig das klingt, bin ich auf Twitter, weil da das Ami-Fandom am aktivsten ist. Und wie du schon gesagt, im GB-Fans-Forum bin ich auch ganz gerne, weil da Amis sind, mit denen ich reden kann. Und allein das Ghostbusters, dort heißt es ja Afterlife, das Thema ist hunderte von Seiten lang. Hunderte von Seiten. Also da ist es nicht so, dass die Message-Boards zwangsläufig alle megatot sind. Das sind ja Leute, die Theorien, dasselbe, was wir hier gemacht haben im Podcast die letzten 2,5 Jahre. Und das haben die da gemacht. Und ich liebe das einfach. Und auch ein bisschen persönlich. Und man muss immer ganz vorsichtig sein. Also ich unterstelle euch immer, wir sind hier in Folge 112, 13 oder so eines deutschen Ghostbusters-Podcasts bei fast einer vollen Stunde. Das heißt, alle Leute, die jetzt hier sind, die haben auch Interesse an Inhalten. Sonst wärt ihr jetzt nicht mehr hier. Ich mag auch den Cosplay-Bereich, aber ich bin nicht mehr so gerne im deutschen Fandom unterwegs. Ich kenne viele Leute, die ich als Person total liebe. Ihr wisst Bescheid, ihr wisst, wer ihr seid. Und das viele zähle ich da zu besten Freunden und so. Ist ja schwer in Ordnung. Aber thematisch mit deutschen Fandom ist es meistens nur Cosplay und Props und inhaltlich gar nicht. Das finde ich mega schade.
Ja.
Ja. Man fühlt sich einfach sehr allein. Und das ist kurios, weil wenn du auf eine Con gehst, hast du da 20 Leute, die wie Ghostbusters aussehen, aber du fühlst dich trotzdem allein.
Allein.
Exakt. Naja. Gut, wir wissen, dass es Ausnahmen, viele Ausnahmen gibt. Wir wissen um die Zahl derer, die hier zuhören. Und das sind halt Leute, die halt auch inhaltlich interessiert sind. Und ihr seid so die Crème de la Crème.
Crème de la Crème.
Wunderbar. Die Crème de la Crème. Und ihr seid auch ein Grund, warum man da irgendwie Bock hat, weiterzumachen.
Crème de la Crème? Crème de la Crème?
Die Crème de la Crème. Crème. Crème war Arnold Scott in Conan.
Nee, ich dachte gerade an Otto, der Film.
Ja, das ist zu lang her.
Sich im Crème de la Crème verabreden und er landet dann in dieser Rockerbar im Crème de la Crème. Eine Frage. Was ist unsichtbar und stinkt nach Hase? Ein Kaninchenfurz. Ja! Ich liebe den Film.
Ist lang her.
Schade.
Ja. Gut. Dann habe ich auch noch eine News.
Jawohl.
Ja. Eigentlich hätten wir doch die Legacy News ans Ende machen können, weil da hätte man gut überleiten können. Mir ist nämlich noch eine eingefallen, egal. Gut, ihr Leute, wenn ihr das hört, dann ist, falls der Computer vom Danny nicht abschmiert.
Noch läuft er.
Drückt mal alle die Daumen. Aber wenn ihr die Daumen drückt, dann haben wir ja alle schon Glück gehabt. Von daher ist mein neues Hörspiel rausgekommen. Oder unsere neue Hörspielfolge.
Yay!
Ein Team. Mittlerweile Nummer 65. Real Ghostbusters. Und sie hatte den Titel Los Arcos. Und ich habe eine kleine Szene daraus mitgebracht.
Die hören wir jetzt.
Kommst du auch mal? Ich dachte schon, du seist aufgefressen worden.
Was? Wer oder was sollte mich denn auffressen?
Na, ich.
Ich hab nur so getan.
Natürlich. Was ist? Holst du dein Gerät mal raus?
Ho, ho, Chica. Bevor du nicht mit einem Strauß Blumen ankommst, mach ich gar nichts.
Dein PKE-Gerät, Dummbeutel.
Das wusste ich.
Sicher.
Wo ist es denn nur? Ich muss es im Hotel vergessen haben.
Ist ja wieder typisch. Und wie sollen wir jetzt den Geist finden, du Komiker?
Wir nehmen deins.
Ich hab doch auch keins bei mir. Schon vergessen? Du misst, ich schieße. Du zielst schließlich wie ein Stück Holz.
So ein Unsinn. Das sagen alle immer nur, um nett zu dir zu sein, weil du ein Mädchen bist.
Ach ja.
Sie, ja.
Na, dann zeig mal, was du kannst. Hier.
Was soll das denn, Jezebel?
Ganz dünnes Eis. Ich hasse meine anderen Namen, du weißt das. Nur Kylie.
Ist ja gut, Spooky.
Schnallst du dir den Strahler mal über oder soll er hier liegen bleiben?
Warum bist du eigentlich so aggressivo, Chica? Hier ist doch niemand.
Was hat das damit zu tun? Bist du deshalb gescheiter?
Ich meine nur, wir könnten zum Beispiel in diese Ecke gehen und 15 Minuten...
Was? Nein! 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 5 Minuten.
10.
Na gut, dann 10.
Olé!
Es ist mal wieder eine famose Szene, mein lieber Timo.
Ja. Die ist famos, oder?
Ja. Es ist diesmal auffällig wenig Action drin.
Ja, aber ich fand so dieses Zwischenspiel aus Kylie und Eduardo finde ich immer am schönsten. Es war ein bisschen inspiriert in dieser Szene von der Folge, über die du mir neulich erzählt hattest, da anziehen, glaube ich.
Die was?
Das ist doch der mit ja, die Extreme Ghostbusters-Folge,
ja,
die du.
Ja, sorry.
Wo die denn ihre Ausrüstung verlieren.
Ja.
Und davon habe ich mich ein wenig inspirieren lassen.
Oh. Sehr ja. Schön.
Gehört also nicht inhaltlich, Lied. Das ist nur die in der Szene, die wir gerade gehört haben, wo sie, da ist so ein Gespräch halt in der Richtung. Ach Gott, ich liebe mal. Ich erzähle zwar jedes Mal, aber ich liebe mein Team so. Es geht diesmal darum, dass geheimnisvollen Wayland-Schwestern, das ist übrigens eine Anspielung auf Wayland Yutani aus Alien, da ist es nämlich der böse Verein, böse Firma.
Ja.
Ja, kleiner Trivia.
Du Fuchs.
Also die geheimnisvollen Wayland-Schwestern, die dem englischen Hochadel angehören, die haben die Ghostbusters, also Winston und die Trainees, in der letzten Folge ja nach England geholt und haben ihnen da einen Auftrag gegeben. Und jetzt sind sie ja weitergeschickt worden nach Spanien, in einen kleinen Ferienort namens San Pedro. Und dort gibt es so ein kleines Touristencenter, total runtergekommen und verlassen, namens Los Arcos, das titelgebende Los Arcos. Und da soll es spuken und da die Waylands da Immobilienpläne verfolgen. Das basiert ja auch ein bisschen lose auf Ghostbusters International, wenn ihr den Comic kennt. Die sollen halt da quasi die Geister vertreiben. Und dann stellt sich heraus, seltsam, spukt's da überhaupt? Ich will jetzt nicht so viel verraten. Es ist ein bisschen autobiografisch dieses Mal, denn ich bin mit meinen Eltern meine ganze Kindheit und meine frühe Jugend, meine ersten Jugendjahre, ich glaube 14, 15 Mal in Spanien gewesen. In einem Ort, der hieß nicht San Pedro, aber San Pedro war der Nachbarort. Der hieß Empuria Brava. Und in Empuria Brava gab es so eine so ein Karree von Geschäften und das hieß Los Arcos.
Mhm.
Und das fanden wir ganz lustig. Da gab es viele Restaurants und innen drin war so ein Atrium. Heißt Atrium, wenn es oben frei ist? Ja, oder?
Ja, ich glaube schon.
So ein bisschen römisch halt irgendwie. Und da haben die immer Party gemacht und es gab so viele verwinkelte Gänge und auch viele recht stille Orte, wo dann Geschäfte waren, die zu hatten abends und so. Und wir sind als Kinder dann immer da rumgelaufen und es hatte viele unheimliche Ecken. Und ich habe mir gedacht, boah, das wäre irgendwie, also hier stelle ich mir vor, könnte es spuken. Zum Beispiel hatten die so einen Scherzartikelladen, der dann natürlich abends auch schon geschlossen hatte. Und hatten die so hässliche Masken, so wie diese Fratzen aus Ghostbusters 2 in der U-Bahn.
Good.
Das war natürlich mega, mega unheimlich für uns als Kinder. Mm. Und dann später, als ich ein größeres Kind war, kannte auch schon Ghostbusters. Und dann haben wir dann auch Ghostbusters da gespielt und so. Und irgendwie, das sind so Eindrücke manchmal, da denke ich mir, das sind starke Bilder im Kopf, die muss ich jetzt irgendwie verarbeiten. Das habe ich hier diesmal getan. Ja.
Sehr cool.
Das ist so ein bisschen Hintergrundtrivia zur Folge. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ja.
Ich finde das Cover schon mal sehr cool. Es gefällt mir, das Motiv.
Ja, das finde ich allerdings auch cool. Finde ich sehr cool.
Ich finde also die Cover seit Folge 61 oder so, finde ja. Ich echt wieder, also die finde ich echt toll, gehören, glaube ich, würde ich aus meiner Sicht sagen, zu den besten. Deiner Hörspielreihe.
Ja, liebe Grüße an Sammy, der das zeichnet. Mega coole Arbeit. Ich freue mich schon auf das nächste Cover, das jetzt irgendwann demnächst kommen soll. Ich freue mich. Ja.
Ich bin also, sehr gespannt.
Wenn ihr das Hörspiel hören wollt, dann geht einfach mal auf die bekannte Seite ghostbusters-deutschland.de. Ihr wisst Bescheid. Daher findet ihr auch dann den Artikel vielleicht nicht mehr ganz oben, je nachdem, was passiert, bis das Hörspiel, bis der Podcast hier rauskommt, dann scrollt ihr ein bisschen runter und da ist dann der Artikel, wo ihr dann auch den Link zur Download-Sektion habt und das dann anhören könnt. Und wenn es euch gefällt, bitte spoilert nicht in der Öffentlichkeit, sagt den Leuten nicht, um was es geht, aber wenn es euch gefällt, dann dürft ihr das schreiben. Ja.
Oh ja.
So.
Ja,
ich glaube fast, das war dann aber eine News, ist mir noch eingefallen, Danny.
Ja, dann leg mal los.
Und zwar, wir besprechen ja jetzt gleich den Ghostbusters 2 Score.
Mhm.
Aber...
Ah, ja, jetzt weiß ich, was du meinst.
Du weißt, was kommt, oder?
Ja.
Also es war folgendes. Auf den allen Ghostbusters-Kanälen, bei allen Social-Media-Plattformen und uns beiden ist es entgangen. Ich hab's dann erst im Crossrip-Podcast gehört. Wenn ihr den gehört habt, wisst ihr schon, was jetzt kommt. Gab's ein kurzes Video. Das drehte sich um Mini-Puffs. Oder um, ich glaube, die hat irgendeine gebacken oder so. Ich krieg's nicht mehr zusammen, Leute. Seid mir nicht böse. Auf jeden Fall hat man in diesem Video 50 Sekunden von dem neuen Score aus Ghostbusters Legacy gehört. Von Rob
Simonson.
Raps Fruchtsäfte, die ist in sich. Rob Simonson, ja, genau. 50 Sekunden. Und ich denke, es gibt's doch gar nicht. Also wenn ihr das hören wollt, dann hört mal die aktuelle Folge vom Interdimensional Crossrip Podcast und da ist es ungefähr so ab Minute 36. Mhm. Ja. Du hast es gehört?
Ich hab's gehört. Du hast es gehört?
Ich hab's gehört. Was waren deine Eindrücke?
Ich fand's super geil. Also es klingt so schön. So schön oldschool, irgendwie, es klingt so sehr 80s-like und trotzdem so eigen. Und dann gibt's ja auch immer wieder diese kleinen Einschübe von dem Bernstein-Score, der dann so spielerisch mit reingebracht wird und dann wechselt es wieder woanders hin. Also, ich allein von diesem Stück bin ich schon so begeistert. Ich find's super cool. Es wirkt sehr viel eigenständiger als der Shapiro-Score zum Reboot, ich fand den nicht schlecht, aber der ist halt generisch. Also es könnte halt auch, ich glaube, du hast das auch schon mal gesagt, es könnte halt auch ein Superhelden-Score sein.
Und ja, also wenn diese Ghostbusters Ray Parker-Einlagen nicht wären, dann könnte man das auch auf andere Filme anwenden.
Ja, genau. Und das finde ich halt hier, zumindest bei diesem Stück, was wir bisher gehört haben, also das ist halt, das schreit halt echt Ghostbusters, finde ich irgendwie. Was hat auch diese putzigen, komischen Momente, die ja auch der Bernstein-Score früher irgendwie hatte und vereint das aber auch mit diesen Scary-Einschüben, wo du halt merkst, das kann auch eben Horrorfilm-Musik sein. Also es klingt unglaublich rund, obwohl es so viel in sich vereint. Also ich bin schon so gespannt, allein schon auf die Score-CD, ja, freue ich mich wahnsinnig.
Also sie haben es ja unterlegt mit irgendeinem Mini-Puffed-Video. Da war, also ich, und mir kam das Stück auch so vor, als hätte das im Film mit dem Mini-Puffed zu tun, weil es sehr schnell war und sehr koboldig, will ich fast sagen. Ja. Es hat zwischendurch auch so Einlagen gehabt von dem Gremlin-Score, wenn ihr den kennt. Also so kurze Einlagen. Der Troy vom Crossrip hat auch noch Alan Silvestri erkannt, der ja Zurück in die Zukunft-Score geschrieben hat. Da bin ich jetzt nicht so ein großer Fan von dem Zurück in die Zukunft-Score schon, aber von Alan Silvestri im Stil. Ja, muss ich im Kontext gucken. Aber es ist natürlich cool. Es hat so was, so Bernsteiniges. Bernsteiniges.
Bernsteinig.
Bernsteinisches. Aber als so ein bisschen jünger. Der Alte hat so dieses tragende, zeitlose, Hollywood-gewaltige. Wir haben ja auch damals im Score-Thema der Woche drüber geredet. Vor 2 Jahren. Ist ja schon wieder 2 Jahre her, nicht zu fassen.
Ja.
Und ich habe mich auch gefreut, dass ich auch diesmal wieder das On des Martinot gehört habe. Das On des Martinot.
Du sprichst es so schön aus, ja.
Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, man spricht es On des Martinot aus, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es weiß ist keiner.
Das ist doch Französisch, oder?
Ja.
Plural Französisch für Martinot-Wellen. Aber da sprichst du doch das S nicht mit. On des Martinot?
I don't know. Wird das nicht an der Stelle mit Z hinten geschrieben? Oder
nee, mit S.
Mit S? Okay, nee, dann ist es Onde oder Onde.
Onde Martinot?
Egal.
Das heißt extra Ding, so, weil es sich reimt auf I don't know.
Ja, ist cool, ne?
Das waren die Keyboard-Knaller, die ihr vorhin gehört habt. Ich hab's natürlich gegoogelt. Ich schelm. Als wüsste ich das. Das Instrument wurde von seinem Namensgeber, dem französischen Musikpädagogen und Radioamateur Maurice Martineau, erfunden.
Maurice.
Ja, also das habe ich da wieder gehört. Sehr, sehr cool. Aber der Peter Bernstein, der Sohn vom Elmer, der war ja auch als Berater mit dabei.
Der Peter Bernstein.
Und das It Shows, wenn man das anwenden kann auf einen Audioinhalt.
Ja, kann man.
Ja, also auf jeden Fall sehr cool, sehr cool. Ich kann euch sagen, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Aber ich war ja schon, wir haben ja schon ein Fitzel von dem Score gehört, 5 Sekunden lang. Ich glaube Anfang letzten Jahres, da war ich ja schon gehypt bis zum geht nicht mehr. Ich bin wieder gehypt. Mal gucken, wie das im Kontext des Filmes dann klingt.
So. Also eine Sache, bevor wir gleich zum ersten Thema der Woche kommen, wo wir eigentlich die ganze Zeit Themen der Woche haben.
Ja.
Ich bin total ready für den Film, aber ich muss auch immer schmunzeln, wenn ich dann höre, dass Leute sagen, noch 2 Monate. Ich denke mir so, 2 Monate, weißt du, wir haben jetzt so lange auf den Film gewartet, die paar Wochen, die kriegen wir auch rum, so. Weißt du, entspannt euch, wir wissen, das wird cool, ja, wir können uns auf ein tolles Stück Filmgeschichte freuen. Ja, vielleicht nicht so krass, aber weiß ich nicht. Also ich erwarte einfach, da ich ja Filme von Jason Reitman kenne und liebe, weiß ich, dass es cool wird und man kann da so, jetzt so entspannt dem entgegensehen, weißt du. Das ist toll.
So sieht's aus. Ich kann da nur zustimmen.
Ja, Thema der Woche.
Ja, Moment.
Ja, bitte?
Ich habe die optimale Einstimmung für das Thema der Woche, das erste.
Ja, mit welchem fangen wir denn überhaupt an? Das haben wir noch gar nicht besprochen.
Komm, jetzt haben wir gerade über den Score geredet, da können wir beim Score weitermachen.
Okay, machen wir beim Score weiter.
Okay, pass auf.
Thema der Woche.
Bumm. 200, 32 years later. Du, 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 du.
Mhm, genau. Liebe Leute, es hat lange gedauert. Wir sind alle alt geworden. Wir haben Bärte bekommen. Yeah. Also sofern wir Bartwuchs haben und männlich sind oder wie auch immer.
Ich hab hier und da.
Ansonsten.
Also am Kinn ist ein bisschen so und dann an der Seite und dann.
Ja, du nicht, ja. Also, ne, ich meine, wir sind teilweise Väter, haben Kinder oder Katzen oder Hunde.
Keiner von uns hier ist ein Vater.
Was?
Wir sind teilweise Väter. Keiner von uns, die wir im Podcast moderieren.
Ich meine, wir alle. Ich spreche doch hier für die
natürlich.
Für die Allgemeinheit, die ja auch. Quasi zum
Die Allgemeinheit interessiert mich so sehr wie ein Löffel voll Hunderotz.
Boah, moderier du doch weiter. Ich habe keinen Bock mehr.
Nein, das ist UAF, entschuldige.
Tschüss.
Du hast Allgemeinheit gesagt. Bis
zum nächsten Mal. 3, 2.
Tschüss. Oh Mann, ich brauche einen Bonbon.
Ich brauche einen Schluck Wasser.
Sag bitte. Ich rolle zurück und hole mir einen Bonbon aus meiner Hosentasche. Und da,
okay, also. Es hat lange gedauert, aber jetzt ist er da. Der lange verschollen geglaubte, der verlorene Sohn der Ghostbusters-Geschichte, ja, ist da auf CD, zumindest auf Vinyl im Oktober. Der Ghostbusters 2-Score von Randy Edelman oder Edelmann. Wenn wir schon im deutschen Podcast sind, dann können wir auch Edelmann sagen. Ja.
Das ist der Randy Edelmann.
Der Randy Edelmann ist da. Kann gehört werden, kann auf CD gekauft werden, kann aber auch natürlich bei Streaming-Portalen gehört werden. Und deswegen sprechen wir heute da auch mal drüber.
Ja.
Zumal wir uns ja jetzt auch die letzten Tage das Ding auch ordentlich reingescheppert haben, damit wir hier auch ein bisschen was zu erzählen haben.
Ich habe mir das gestern noch mal 2-mal angehört und heute vor dem Podcast auch noch mal.
Ja, ich habe ihn auch heute noch mal gehört und hab wieder so ein paar Gedanken dazu gehabt. Aber wo fangen wir am besten an? Wir fangen am besten an bei der CD, finde ich. Oder?
Ja, die Download-Version habe ich auch nicht.
Geil.
Also.
Aber also die CD hat ja ein Cover-Design, das ja quasi 1:1 kompatibel mit dem ersten Score ist, der ja, wann ist er erschienen? Letztes Jahr? Vorletztes Jahr?
Vor zwei Jahren.
Passt also wunderschön ins Regal, ja. Oder in die Vitrine, je nachdem. Ich finde es schade, dass leider hier ein bisschen gespart wurde, weil das Booklet leider nicht so umfangreich ist und die Liner Notes fehlen, die man noch beim ersten Booklet hatte, wo schön was zur Entstehung drin stand. Und das hat mir, muss ich sagen, hier massiv gefehlt, weil gerade hier bei dem Score, der ja nun echt Mythen umrungen ist, ist auch egal, ist schon spät. Also der von Mythen umgeben ist, ja, der hätte sich's doch angeboten, ja, einfach, wie kam es dazu, dass der jetzt veröffentlicht wird? Was ist damit passiert? Warum sind Stücke neu aufgenommen worden? Was hat Sony mit den Masterbändern gemacht? Warum? Warum? Wie? Was? Weshalb? Wieso? Und wer nicht fragt, bleibt dumm. Und das alles fehlt mir hier. Und ich finde es super schade. Und da es bei der Vinyl-Version ja wahrscheinlich auch nicht dabei sein wird, bin ich da zumindest vom Package her so ein bisschen enttäuscht.
Also es gab ja, ich finde es auch schade, dass das hier nicht dabei ist. Ich hatte noch ein wesentlich kleineres Booklet oder ein dünneres Booklet erwartet.
Ja, ich finde das schon mager.
Ja, aber es sind ja immerhin, sind das ja 4 Seiten oder so.
Ja, ist ja nix.
Ich dachte tatsächlich erst, das ist nur so ein Ausklapp-Booklet und sonst nichts. Und es sind aber 4 Seiten. Es gibt ja ein Video, das ist relativ neu, von vor ein paar Monaten, glaube ich, in dem Randy Edelman im Auto sitzt und erzählt, was es mit diesem Ghostbusters 2 Score so auf sich hat.
Shut Up and Drive heißt das, glaube ich. Ne?
Shut Up and Drive, Format. Ja. Und das ist wohl was Besonderes, weil Edelman ist öfter mal darauf angesprochen worden, hatte nie so richtig Bock, drüber zu sprechen. Und dann hat er so, in dem Video hat er von sich allein angefangen. Und hat halt erzählt, ja, also das ist damals nicht bei Sony, sondern bei auf der Warner Brothers Soundstage aufgenommen worden mit Konzert und so. Und er hat Stunden Musik komponiert dafür. Und es existierten auch Stunden dafür, die dann irgendwo in dem Warner-Lager irgendwo vergessen wurden. Er hat auch gemeint, damals ist ja das Album rausgekommen. Und er hat das dann eingelegt, hat gesagt, das sind ja nur die Songs. Was ist das denn? Also er war not amused. Ich glaube, er war so ein bisschen pissed.
Ja.
So wirkt es zumindest in dem. Und dann sind sie ja jetzt im Zuge des neuen Films. Er sagt ja, Ivans Son Jason, der hat einen neuen Film. Ivans Son, Englisch, ey, furchtbar. Und jetzt kamen die auf mich zu und wollten das Ding veröffentlichen und dann sind sie in die Warner-Archive runtergestiegen und haben da irgendwie 20, 25 Minuten Musik gefunden. Und er hat sich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das war damals der Mega-Film. Und da sind nur noch irgendwie, so gehen die damit um. 20, 25 Minuten Film sind da nur noch, Musik sind da nur noch, kann doch nicht sein. Also das Video ist herrlich. Der Typ ist auch lustig. Er sieht auch lustig aus. Er sieht so aus, als müsste er einen Musikantenstadel komponieren.
Ja, aber ich finde auch, er wirkt da wirklich sehr, sehr aufgeregt und sehr, sehr stinkig. So, ja, ich meine, ich kann es ja verstehen. Ich meine, ne, du hast so viel Zeug aufgenommen und dann bleibt da irgendwie nicht mal die Hälfte von über und den Rest musst du dann irgendwie nochmal neu machen. Also, das ist schon echt arg scheiße.
Es war so eine Mischung aus amüsierter Aufgeregtheit, so nach dem Motto, ich fass es nicht. Es ist ja ein Skandal, du kannst ja nur drüber lachen.
Ja.
Was ein Haufen Loser.
Ja, der muss das inzwischen, glaube ich, echt mit Humor nehmen, sonst
ja.
Weiß nicht. Also. Aber das ist ja auch so ein Punkt, wo man sagen kann, das fällt halt beim Score schon auf, dass vieles halt neu aufgenommen worden ist. Und man hört es sofort raus, weil es klingt halt wirklich nicht wie im Film. Manches ist auch teilweise von der Tonart ein bisschen verändert, manches ein bisschen tiefer, manches ein bisschen höher gespielt. Also
du hörst halt auch bei den alten Sachen, er hat 3 Tracks sind ja, warte mal, lass mich nicht lügen, ich habe das Booklet hier vor mir. Also 3 sind neu aufgenommen worden, 3 Tracks komplett. Und ein 4. Track ist zwar damals aufgenommen worden, aber im Film nicht verwendet worden. Können wir da noch drüber sprechen? Ich finde, du merkst bei den alten Sachen, die da irgendwo im Warner-Archiv gelagert sind, du merkst das schon, dass das von irgendwelchen uralten Magnetbändern stammt. Weil das ist, die haben das schon richtig bearbeitet und ordentlich was rausgeholt, aber es ist nicht ganz so tonal auf der Höhe mit den neuen Aufnahmen.
Wobei ich trotzdem finde, dass es erstaunlich rund klingt, wenn man die CD halt durchhört. Also
ja, nur wenn du es weißt, welche Tracks da neu aufgenommen wurden, dann ist es ein Tacken frischer irgendwie. Das ist, sie haben sich schon viel Mühe gegeben mit dem. Gut, die hatten ja damals nur Magnetbänder, es ging ja nicht anders. Und wenn die dann das nicht gepflegt haben und einfach da irgendwo hingeschmissen haben, ja, klar, und gut drauf aufgepasst, haben sie ja wohl auch nicht, sonst wäre ja wohl mehr übrig geblieben. Ja. Und, ach Gott, das ist so viel. Das ist Wahnsinn. Ich fand's interessant, dass bei einigen der neu aufgenommenen Tracks hat man so das Gefühl, dass er da jetzt irgendwie, ich mag mich irren, aber dass er das irgendwie so als Albumversion nochmal teilweise nicht neu geschrieben hat, aber so neue Anfänge, neue Ausblendungen oder Enden. So kam es mir ein bisschen vor.
Ja, was ja auch nicht unüblich wäre, wenn ein Musiker oder ein Komponist, wer auch immer, ein altes Stück neu aufnimmt, neu aufbereitet. Ich glaube, das geht damit schon einher, dass da auch unweigerlich kleinere Veränderungen mit drin sind, weil man, glaube ich, nie einen Song oder ein Musikstück nach Jahrzehnten noch mal genau so aufnimmt, wie man es früher mal geschrieben hat.
Ich glaube auch bei dem, beim Score vom ersten Teil, da gab es ja zwei Musikstücke, die waren schon auf dem Soundtrack-Album drauf. Mhm. Also einmal dieses Ghostbusters Main Theme und Danas Thema. Ja. Und auch die waren damals in einer Albenversion, die man so im Film nicht gehört hat. Und ich glaube, dass hier der Randy Edelman es auch so sich gedacht hat, dass er gesagt hat, okay, das ist jetzt für ein Score-Album. Es ist quasi eine Albenversion. Und das muss ich jetzt einfach so ein bisschen anpassen für den Hörgenuss. Das hat ja auch wahrscheinlich damit zu tun, es wurde ja sogar gesagt, dass die Tracks und die einzelnen Cues hier mitunter wild durcheinander sind. Da haben die sich ja was bei gedacht. Das ist das offizielle Statement, das war ja auch schon bei dem Score vor 2 Jahren, war ja, wir wollen das nicht in der Reihenfolge, in dem es im Film vorkommt, sondern in einer musikalisch sinnvollen Reihenfolge, in einer Albenreihenfolge. Da gibt es jetzt viele Leute, die sagen, finde ich blöd, aber ich kann den künstlerischen Aspekt dahinter nachvollziehen. Hier, finde ich, haben sie ein bisschen zu gut gemeint, teilweise.
Also, ich würde auch gerne noch mal auf diese Kritik reagieren, die jetzt überall so laut wird, eben wegen der Reihenfolge und so. Ich muss auch echt sagen, wenn ich die Reihenfolge wie im Film möchte, dann gucke ich mir halt den Film an. Also, weiß ich nicht, wenn ich ein Score-Album oder ein Soundtrack höre, ist mir die Reihenfolge insofern egal, dass es mir halt nicht wichtig ist, dass sie wie im Film sein muss. Es ist, finde ich, auch wirklich schöner, wenn du einfach musikalische, sinnvolle Zusammenstellung hast. Und das geht mir immer so, wenn ich Musikalben höre, jetzt nicht nur auf Filmscores bezogen, aber wenn ich merke, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht über die Zusammenstellung, man hat einen musikalisch guten Flow, dann ist mir das sowas von egal, ob das jetzt eben nicht die Reihenfolge wie im Film ist. Und ich muss persönlich sagen, gefällt mir eigentlich die Zusammenstellung des Ghostbusters 2 Scores noch etwas besser als die vom ersten. Weil beim ersten, fand ich, wirkt es schon ein bisschen zerrissener teilweise, obwohl man schon gemerkt hat, dass da musikalisch ein Grundgedanke da ist. Aber trotzdem klang das irgendwie ein bisschen zerfahrener, fand ich. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es halt bei Bernstein mehr Stücke sind. Der Score ist ja wesentlich umfangreicher als der von Edelman, der jetzt hier eben auf der CD beziehungsweise als Album vorliegt. Aber ich finde den Edelman-Score, den finde ich wahnsinnig rund. Also den kann ich richtig gut durchhören. Das war so bei dem ersten Hördurchgang, dachte ich noch, wow, kurz. So auf dem Weg zur Arbeit gehört, weißt du, und direkt halt durchgehört, als ich dann angekommen bin, dachte mir so, okay, hätte ich nicht gedacht, dass der so kurz ist, aber ich finde es eigentlich cool, weil dadurch höre ich es auch öfter mehr an und weiß nicht, ich finde das total rund und schön, es hat einen guten Flow und bleibt mir halt auch wirklich im Gedächtnis.
Ja, das ist Ist auf jeden Fall, also sie haben sich was gedacht. Das ist, du kannst halt einfach die Musik nehmen, wie sie im Film gedacht ist, aber ich glaube, im Gegensatz zum ersten Score, wo du halt viele längere melodische Passagen hast, hast du hier, der besteht auch aus vielen kleinen Cues, mhm. Die hier und da im Film Sinn ergeben, aber wenn du das dann in der Reihenfolge als Album rausgeben würdest, dann würden Tracks auf einmal enden und es wird überhaupt keinen Sinn ergeben. Beispiel ist zum Beispiel das Ende vom Film. Wenn die vor diesem Porträt stehen, wo sie da irgendwie so als Erzengel abgebildet sind mit dem Baby und dann spitzt sich der Score so zu, so und dann setzt dieser Ray Parker Song ein und das wäre ein seltsamer Moment, um einen Score zu beenden. Und dementsprechend haben sie hier halt einfach dann, hat er so ein Outro quasi noch geschrieben. Mhm. Also, da steht auch in dem, also das ist Track 16, da steht auch im Booklet, Teile von Track 16 wurden neu aufgenommen. Und das könnte ich mir vorstellen, dass Edelman dann gesagt hat, okay, das muss halt, so wie die Musik damals geschrieben wurde, sollte sie halt auf den Film passen. Aber das ist kein schöner Hörgenuss, wenn man den Film rausnimmt und nur die Melodie so hat. Ja. Und da kann ich was Schöneres mitmachen. Ja, auch bei den Tracks wie The Scolari Brothers, wo du nur am Anfang die Musik hast, die in der Scolari-Szene kommt und dann kommen irgendwelche Sachen, die ganz woanders in den Film reingehören. Mhm. Aber musikalisch macht es Sinn.
Ja.
In dem Moment. Und es ist ja trotzdem alles da. Ja.
Genau das.
Ja. Also auch sehr schön fand, übrigens lieben Dank an René, der dieses Review geschrieben hat.
Ja, liebe Grüße, das ist echt toll. Also viel Text, aber ist schön, weil es geht so in die Tiefe und ich kann es auch nur jedem ans Herz legen, der es noch nicht gelesen hat.
Ja, Hammer. Das habe ihn gefragt, ob er das macht und dann er so, ich weiß nicht. Und dann habe ich ihn nochmal, als das raus war, habe ich gesagt, jetzt muss ich Bescheid wissen. Ja, okay, ja, vielleicht ist der übermorgen fertig. Und dann schickt er mir da so ein Buch. Hammerhart.
Ich find's cool.
Viel Text. Ja, das ist so das Schicksal von diesen Artikeln mit viel Text. Liest keiner. Lest es, lohnt sich.
Ich musste übrigens auch, da muss ich nochmal kurz anmerken, ich fand übrigens auch seinen Text in dem Booklet zur Real Ghostbusters, ich glaube zur ersten DVD-Box oder was in der zweiten drin?
Ja, erste.
In dem ersten. DVD-Box. Fand ich super. So schön geschrieben und weiß nicht. Also, ich finde wirklich, er hat eine wahnsinnig schöne Art zu schreiben und ich bin auch immer wieder echt beeindruckt von dem Tiefgang, den er da mitbringt. Also, was er sich für tiefgehende Gedanken macht.
Hm. Ich finde das immer schön. Bei ihm sehe ich immer, dass er brennt dann innerlich. Also, es ist nicht einfach nur so Dienst nach Vorschrift. Ja. Das stimmt. Ist sehr schön. Da bin ich nicht froh. Was ihm auch aufgefallen ist, das ist mir erst gar nicht aufgefallen, zum Beispiel bei Sensitive Side of Dana, Track 6. Ist das auch einer von den neu arrangierten?
Ja, das ist auch komplett neu aufgeschrieben.
Komplett neu. Mhm. Und da hat Edelman zum Beispiel auch so ein am Anfang. Es ist mir wirklich, ich habe das gelesen, seine Kritik, nachdem ich den Score zum ersten Mal gehört habe, mir ist es nicht aufgefallen. Am Anfang hörst du dann auch wieder die so ein Cello oder so Streicher und so, das hat ein bisschen was Burns, der ist einiges, als ob Edelman da so ein Überschnitt machen würde, so einen Übergang kreieren wollte.
Ja.
Und dann lese ich mir das so durch und denke so, das kann doch nicht wahr sein, das stimmt ja, wow. Das ist unglaublich. Der Soundtrack, der Score ist wirklich, seitdem er erschienen ist, seitdem ich ihn das erste Mal gehört habe, mega bei mir gewachsen. Deswegen, ich bin da auch am Brennen.
Ja, ich finde den auch fantastisch. Also die Begeisterung war beim ersten Mal etwas kleiner und ist immer mehr gewachsen. Also ich finde auch, je öfter man den hört, du entdeckst auch immer mehr. Das finde ich wirklich schön. Das sind auch.
Du hast noch.
Ja, Entschuldigung.
Das sind?
Nee, sag mal.
Du hast auch noch, ja, ich skippe jetzt hier so, ich habe den vor mir liegen und gucke mir so auf die Titel. Du hast auch was Schönes geschrieben und zwar Wankmans Sixth Avenue Strut. Mhm. Es ist total Bill Murray-ish.
Ja, total.
Es ist mega, mega. Und mir ist das im Film, ich habe den Film hunderte von Male gesehen und mir ist nie aufgefallen, wie genial diese Musik auf Wankman oder auf Bill Murray grundsätzlich passt.
Ja, liegt aber auch, also ich kann dir auch genau sagen, woran es liegt. Also wir reden für die Leute, die es jetzt nicht wissen, wir reden über das, über den dritten Track, Venkman's Sixth Avenue Strut, mein Gott. Das ist ja hier, das gehört ja auch zu den Stücken, die komplett neu aufgenommen worden sind. Was man auch hört, weil ich finde, dass es sehr nach einem sehr modernen Jazzstück klingt, also wie man halt Jazz heute aufnehmen würde. Oder Lounge-Musik, wie auch immer. Und es ist ein bisschen tiefer gespielt als die Version, die du im Film hörst, weil das wird ja auch zwischendurch nochmal, ich weiß nicht mehr in welchem Track, wird das ja nochmal aufgegriffen. Und das ist ja quasi in der Szene im Film zu hören, in der Ray, Egon und Winston versuchen, Venkman dazu zu bewegen, dass er mitkommt und sich eben in diesen U-Bahn-Tunneln umschaut und er ja mit Dana ein Date hat. Da hörst du das auch im Hintergrund, das ist höher gespielt. Und ich finde, in diesem höher gespielten passt es irgendwie eher zu Dana, witzigerweise. Aber dadurch, dass hier so ein bisschen tiefer gespielt ist, gewinnt es, da klingt es irgendwie frecher. Und das ist dann wiederum so voll Venkman. Und das ist irgendwie, ich kann mir einfach zu dem Stück so gut vorstellen, wie Venkman einfach so die Straße entlang geht, weißt du, so mit seinem typischen Gang und wie er so skeptisch, zynisch, sarkastisch einfach irgendwie durch die Gegend schaut und so.
Genau.
Ich war wirklich, das schreit dermaßen Venkman. Ich find's so toll. Das ist einfach, ich find's viel schöner als das Bernstein-Stück, das Venkman hieß, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das für den Score Re-Release so genannt wurde, das weiß ich jetzt nicht, aber das ist für mich sehr viel weniger Venkman.
Das Lustige ist, das ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen, es kommt ja immer wieder im Film vor, aber man kennt's ja. Hier ist es ein bisschen frischer, weil es neu eingespielt ist und auch ausgebaut wieder. Er hat gesagt, ich mache eine Albenversion draus. Perfekt. Aber hier ist es mir auch zum ersten Mal aufgefallen. Es gibt Bill Murray spielt ja auch in Stripes mit. Ich glaube, mich knutscht ein Elch, wo er ein sehr erfolgloser Mensch ist namens John Ringer. Der seinen Job verliert, seine Frau verliert, seine Wohnung verliert, ich weiß nicht, alles verliert an einem Tag und deswegen ja zur Armee geht. Und der hat ein Thema, damals auch von Bernstein geschrieben, das so klingt, sehr, sehr, sehr so, nur eher so, ja, so ein bisschen tragender und melancholisch, weil eben dieser John Ringer alles verliert. Und das hier klingt ein bisschen wie der Bruder, nicht der Zwillingsbruder, aber der Bruder, der erfolgreicher ist und beschwingt durch die Stadt zieht. Aber es ist tonal sehr, sehr, sehr ähnlich. Ja. Und ich habe den Ghostbusters 2 Score immer als was wahrgenommen, was sehr weit weg ist von dem, was Bernstein gemacht hat. Und jetzt erst 32 Jahre später mit diesem Score entdecke ich aber die musikalischen Ansätze und Anknüpfungen und Verwandtschaften. Und das finde ich total toll. Großartig. Ja,
da sind diverse Sachen dabei.
Ja.
Ich finde auch generell so diese, ich sag mal, diese scary Parts, also wo es halt wirklich so ein bisschen gruselig wird und so.
Oh ja.
Zum Beispiel bei, ich glaube, das ist Track 4, Order in the Court. Wo du ja, das ist ja, sind ja im Prinzip die Teile, die du auch in der Scolari-Brüder-Szene hast. Und ich finde, das ist schon sehr, sehr so. Diese Herangehensweise, wie sie eben auch Bernstein hatte, einfach da Musik zu nehmen oder zu schreiben, die eben auch für einen Horrorfilm passen könnte. Und das,
oh ja.
Diese Momente, die habe ich hier auch. Der Score ist manchmal, wenn es so, es gibt manchmal so Stücke, so Momente, gerade diese heroischen Sachen, wie hier in Liberty's Shadow zum Beispiel, die total schön sind, aber die auch so ein bisschen, die könnten halt auch so ein bisschen Heldenfilm sein, ein bisschen Superheldenfilm. Und aber dann gibt's eben wieder diese gruseligen Momente und sowas wie eben dieses Venkman-Theme und sowas, ne? Das sind alles Sachen, da erkenne ich total diesen Bernstein Touch wieder. Oder zumindest irgendwie, wie du schon sagst, so eine Connection dazu.
Zu den gruseligen Sachen, da muss ich auch noch einen Track erwähnen und ich liebe diesen Track. Ich finde den so geil. Damit rechnet jetzt keiner, aber das ist Track 10. Oscar is quietly surrounded. Und zwar ist es dieses Guten-Nacht-Thema, dieses Schlafkindchen, schlaf irgendwie. Du, 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 du. Und den Track hat er auch komplett neu aufgenommen und ausgeschmückt. Und es fängt halt so mit diesem verträumten Märchenhaften an, das man auch im Film kennt. Und dann wird es, dann ändert es sich an einer bestimmten Stelle, zwei Minuten noch was. Und es wird so surreal beklemmend. Mhm. Und du hast halt diese Liebchenmelodie, schlaf ein und so, und dann ist es aber gleichzeitig wie ein Schatten, der dir irgendwie im Nacken sitzt. Es ist so, dass ich, ist schon irgendwie so Kindschrecken, surreal. Das könnte bei Coraline irgendwie, bei so einem Film vorkommen, stimmt, ja, wo du so eine liebliche Kindchenwelt hast, die auf einmal so was ganz Erschreckendes annimmt und ich krieg jedes Mal eine Gänsehaut. Also ich finde das unglaublich stark, diesen Track.
Ja. Ja. Ich finde den generell im Zusammenspiel mit dem nächsten Track, mit A Slime Darkened Doorway, der ja auch so eine Stimmung, also die Stimmung so ein bisschen fortführt und dieses Beklemmende und so hat. Ich finde, das ist echt so ein cooles Doppel irgendwie.
Ja, den habe ich jetzt gar nicht so im Kopf. Ich bin schlecht vorbereitet. Ich dachte, ich bin gut vorbereitet. Das ist immer das. Ich dachte, ich bin gut vorbereitet. Verdammt. Normalerweise denke ich immer, ich bin schlecht vorbereitet, bin dann perfekt vorbereitet. Diesmal, nee, den habe ich jetzt gar nicht so mal. Oh ja, ja, total. Ja, du hast recht. Ja, absolut. Okay. Absolut. Der ist terrifying.
Dann wechseln wir mal. Was sagst du denn zu dem Stück, das im Film nicht zu hören war, nämlich One Leaky Sewer Faucet?
Das ist lustig. Das wollte ich dich jetzt auch fragen. Und da haben alle gerätselt, wo es ursprünglich hingehört haben soll. Ich find's ein bisschen, ich glaube, Troy hat im Crossrip gesagt, es hat teilweise was Tim Burton-artiges. Nein, lass mich lügen. Teilweise ein bisschen was Danny Elfman-artiges für Men in Black. Es hätte aus dem Men in Black Score sein können.
Ja.
Ich weiß, was er meint.
Bin mir nicht sicher, ich habe es mir gedanklich eigentlich immer so an, also mich hat das, als ich es gehört habe zumindest, ich hatte mal die Szene im Kopf, als der Mood Slime so ansteigt, weißt du, und dann halt das Chaos in der Stadt so losbricht, irgendwie an der Stelle, wo du hast ja diese Einstellung, wo du quasi so im Anschnitt so in den Boden, ins Erdreich reinguckst und dieser Schleim da so hoch blubbert, hochläuft. Weiß ich, ja. So die Richtung, das hat mich
das,
da dran
das, erinnert. Das haben die im Crossrip auch gemutmaßt, dass es dorthin gehören könnte. Es gab ein paar Mutmaßungen, ich glaube, René hat das auch geschrieben, aber im Crossrip haben sie es auch gesagt, dass es vielleicht ursprünglich für die Badewanne gedacht war, aber dann haben sie festgestellt, nee, das ist viel zu schreckhaft für so ein Stück. Im Crossrip haben sie noch gemutmaßt, ob das irgendwas mit Louis und Slimer gewesen sein könnte, was da rausgeflogen ist. Mm. Da kann man natürlich gar nichts sagen, was weiß ich. Aber schon wie bei den Tracks aus dem ersten Score, die es nicht in den Film geschafft haben, muss ich sagen, dass ich so den Eindruck habe, dass das die richtige Entscheidung war, weil das ist mir fast ein bisschen zu verspielt.
Echt?
Ja, irgendwie ist es, ja, ich hab das nicht vermisst. Also ich habe das jetzt nicht gehört zum ersten Mal, hab gedacht, boah, verdammt, dass das nicht im Film ist. Weil alle anderen sind entweder so scary, schaurig, sehr drückend oder beschwingt, Jesse. Oder dieses Dana-Thema, das irgendwie sehr sanft ist und einen irgendwie so im Herzen abholt. Ja. Das da ist irgendwie so verspielt und ich weiß nicht, wo es hingehört haben
könnte. Ja, es ist ein bisschen freakig, ein bisschen abgedreht, ne? Das ist Es ist nicht wirklich bodenständig. Ich weiß auch gerade nicht, wie ich es gut beschreiben soll, aber es ist schon ein bisschen flippig und hat so was Verrücktes irgendwie, also so abgedreht. Aber deswegen finde ich eigentlich, so hätte es auch echt geil in die Szene passen können, wenn man halt nicht Flip City genommen hätte, hätte es halt echt gut in die Szene gepasst, wo die Stadt halt komplett nuts geht und die Geister rumfliegen, der Pelzmantel sich da verändert und so, weißt du, so an die Stelle, da hätte ich es eigentlich echt, also da hätte ich es cool gefunden.
Na gut, Bernstein hat auch für den ersten Teil, als diese Geistermontage kam, Score geschrieben. Und der ist halt nicht benutzt worden, weil ein Lied kam. Das kann ja hier auch passiert sein. Ja,
möglich.
Ja. Ja. Also mega.
Was gibt's denn Stücke, wo du sagst, das sind deine Lieblingsstücke, die du immer wieder hören kannst und so zu deinen All-Time-Favoriten mitzählen würdest?
Lustigerweise wirklich, würde keiner erwarten, aber ich glaube wirklich, dieses Oscar is Quietly Surrounded. Mhm. Weil ich Angst kriege, wenn ich das höre. Also es ist mir so unwohl, dass ich. Es ist so wie, weiß ich nicht. Vielleicht wie früher, wenn man so Kind war und zu jung, um bestimmte Filme zu gucken, und du hast aber diesen Antrieb, das trotzdem zu gucken, und du weißt aber ganz genau, du kannst dann heute Abend nicht schlafen. Irgendwie so ein Gefühl ist das, ich weiß nicht. Und drumherum finde ich halt auch einfach alles geil. Mhm. Ich finde den Score mega. Und ich finde, das ist sowieso das Allerbeste bei so Musik, wenn du was hörst und du hörst es zum ersten Mal und nimmst das zur Kenntnis halt mehr oder weniger nur und denkst dir, ja klar, ist halt die Musik, die ich kenne, ein bisschen anders arrangiert, Punkt. Und dann hörst du das wieder und hörst das wieder und so langsam fängt das an, bei dir zu wachsen. Ja? Und du denkst dir, ah, geil, jedes Mal, wenn ich das höre, ist das ein Stückel besser. Cool. Und ich glaube, ein größeres Kompliment kannst du nicht machen. Das ist auch bei guten Filmen so, die ja immer besser werden und so.
Das sehe ich auch so.
Ja. Und dein Lieblingsstück?
Ich habe mehrere. Also, wie man es vielleicht schon herausgehört hat, Venkman's Sixth Avenue Strut finde ich fantastisch. Liebe ich. Ich finde aber auch das Stück vorher, A Baby Carriage Meets Heavy Traffic, finde ich auch sehr cool, gerade weil es ja eben diese Sinti-Momente noch mit drin hat, also elektronischen Percussions und so. Ich finde, das ist irgendwie cool. Das mag ich gerne. Ich finde auch Rooftop Room Kidnap sehr, sehr cool. Weil ich aber auch die Szene einfach geil finde im Film, in der Oscar entführt wird. Die ist so cool und halt musikalisch auch super passend irgendwie. Also es ist auch so, weiß ich, also die Szene kann ich mir schlecht ohne diese Musik vorstellen. Das ist wirklich so. Also wenn man da eine andere, auch gruselige Musik drunter setzen würde, trotzdem hätte es nicht den gleichen Charakter. Also ich finde das schon, das ist so passend geschrieben. Also das finde ich auch sehr, sehr cool. One Leaky Sewer Faucet mag ich eigentlich auch sehr, sehr gerne, weil, weiß nicht, also ich hätte es gerne im Film gehört. Ist jetzt natürlich nicht schlimm, dass es nicht drin ist, aber wie gesagt, es gibt so Stellen, wo es echt geil gepasst hätte. Und ich finde natürlich immer, wenn diese Momente da sind, wo man halt das den Ghostbusters-Song von Ray Parker Jr. anklingen lässt, die mag ich auch sehr, sehr gerne.
Das ist lustig. Auch ich, diese Szene, wo der Score dann so triumphal, so Ray Parker Jr.-mäßig. Es ist eher in einer kurzen Sequenz im Film zu sehen, wenn die ins Museum kommen. Und es zieht die Bäuche an, Jungs, die Geisterjäger. Da, 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 da. Und das ist dieses Stück, aber dann haben sie es im Film abgeschnitten und ausblenden lassen. Und das hat Troy auch gemacht. Der hatte einfach diese Albenversion drüber gelegt und das funktioniert weiter. Mhm. Und die haben das aber einfach nicht genommen, weil es dann mit dem weiteren. Also dann kam die Komik, ja. Ray Stance bitte, tralalala, er gehört die Ray, fass ihn und so. Und da hat das Heroische dann nicht mehr drauf gepasst, weil dann die Komik kam. Und das ist natürlich auch interessant, weil nicht alles ist hier für dieses Album anders arrangiert worden. Einige Sachen waren von vornherein anscheinend schon anders arrangiert, also für den Film geschrieben, aber dann hat man sich im Schnitt überlegt, okay, hier müssen wir die Musik ein bisschen stutzen, da müssen wir vielleicht nebenbei woanders hinsetzen und vieles ist, glaube ich, hier gar nicht neu arrangiert, sondern in der ursprünglich gedachten Version.
Ja, ich denke auch.
Ja. Das.
Ja, das ist, man vertut sich da immer, weil man das ja halt schon seit Jahrzehnten halt in der Form kennt, wie es im Film auf die Szenen gepackt wurde und so. Und man weiß ja gar nicht, wie es halt von ich wollte gerade von Bernstein sagen, von Edelman gedacht war. Ne? Und Ich finde es auch so, ich habe so Reaktionen gelesen von Leuten, wo ich so echt einen Kopf schütteln musste. Jemand hat irgendwie geschrieben so, ja, Künstler sind eigentlich die Letzten, die man fragen sollte, wenn es darum geht, ihre Werke zu kuratieren. Ich denke mir so, wen sollte man denn sonst fragen, außer dem Künstler? Ich meine, das ist sein Werk, das ist sein geistiges Eigentum. Natürlich weiß er am besten, wie er das veröffentlichen möchte und so.
Das ist ja, ich muss eben sofort an George Lucas denken. Ja? Es ist so eine Sache, wenn du 20 Jahre einen Film dir ansiehst, dann hast du so das Gefühl, das ist deins. Das ist deins, weil du verbindest deine starken Gefühle damit. Du bist damit aufgewachsen, das ist deins. Und was fällt dem ein, das dann zu verändern? Ich bin auch kein Fan von den Änderungen, die dann irgendwann da vorgenommen wurden. Aber es ist halt sein Ding.
Ja.
Und er hat es dann später einfach nur so gemacht wie er. Und hier dasselbe. Der Randy Edelman hat gesagt, so, jetzt machen wir ein Album endlich. Ich habe lange genug gewartet. Dann machen wir es auch richtig. Dann machen wir es, arrangieren wir das neu und arrangieren wir das sinnvoll und so, wie ich das irgendwie in meiner künstlerischen Version halt irgendwie. Und ich meine, du hast ja kein Problem. Du kannst das ja digitalisieren. Jetzt bin ich ans Mikro gekommen.
Das Sorry. Macht doch nicht.
Ich kenne auch ein paar Leute, ein paar Freunde, die das gemacht haben. Ist ja kein Problem. Das kann ja jeder machen und dann irgendwie für sich arrangieren. Ja? Ich meine, keine Ahnung. Ich finde es schön und ich freue mich, den Score jetzt demnächst öfter zu hören.
Ja, ich auch. Ich habe da auch echt Spaß mit. Ich fand das auch vorhin schön. Ich habe einfach auf dem Sofa gelegen und habe den Score im Wohnzimmer gehört, weißt du, mit guten Boxen und habe einfach die Augen zugemacht dabei und das hat einfach auch losgelöst vom Film so schön funktioniert und trotzdem hab ich irgendwie so eine Ghostbusters-Atmosphäre in mir gespürt irgendwie. Also ich finde irgendwie immer noch den Score total schön. Ich mochte den im Film immer, weil ich finde, dass der im Film super passt. Man kann natürlich immer dem Ghostbusters 2 Score ankreiden, dass er nicht so edgy klingt wie der von Bernstein. Ich meine, der hat halt mehr Ecken und Kanten. Aber trotzdem finde ich den toll, weil Ghostbusters 2 auch nicht edgy ist. Das ist einfach ein Film, der eben, wie wir es schon so oft gesagt haben, sehr von der Cartoon-Serie The Real Ghostbusters inspiriert ist und sehr, also man merkt, dass man da wirklich versucht hat, tonal auch irgendwie so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Und insofern passt das. Also ich finde das super passend und ich liebe den Score. Ich finde den toll.
Ja, der ist auf jeden Fall mega toll. Es ist von meiner Seite ein neues Appreciation. Gott, wir haben es heute mit den Anglizismen.
What?
Die Anglizismen-Kasse, die läuft über. Ja, und jetzt bin ich gespannt. So, Rob Simonsen, jetzt your take.
Ja, ich bin mir sicher, dass der was Cooles abliefern wird. Das ist ja so ein Typ, das haben wir ja, glaube ich, mal, wann war das, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als bekannt wurde, dass er einen Score macht. Da haben wir auch so ein bisschen über ihn gesprochen und da hatte ich auch so ein paar Scores, glaube ich, empfohlen zum Anhören. Jetzt, wo ich diesen Schnipsel gehört habe, das ist wieder was komplett Neues. Also dieser Mann, immer wenn der einen Filmscore macht, das klingt komplett eigenständig. Also ich finde, man kann nie sagen, den höre ich da sofort raus, den Rob, weißt du? Das ist immer total filmdienlich und es ist Wahnsinn. Ich finde, das ist eine richtig krasse Leistung, dass man es schafft, so facettenreiche Musik zu schreiben.
Ja, also jetzt kann ich es ja sagen, also nachdem mir dieser Schnipsel gefallen, ist es immer schwierig, irgendwas zu beurteilen aufgrund von 50 Sekunden ohne Filmzusammenhang, aber man kann ja sagen, ob es einem gefällt oder nicht. Also am Anfang, als die Entscheidung fiel zu seinen Gunsten, habe ich mir schon auch irgendwie so im stillen Kämmerlein gedacht, ob der da richtige ist, weil ich habe mir viel, viel angehört, gerade nachdem die Anne damals, nach unserer Score-Show, auch gesagt hatte, dass der das auch könnte. Mhm. Dann habe ich mir Sachen angehört, die waren alle gut, aber waren so tonal komplett was anderes. Mhm. Und habe ich gedacht, naja, mal schauen, ob das irgendwie so der Richtige ist. Ich wäre ja irgendwie jetzt nicht auf den gekommen. Und das ist natürlich eine Befürchtung, die jetzt, wo man ein bisschen beruhigter ist, nachdem man so die ersten paar Fätzchen gehört hat.
Ja, sehe ich auch so.
Aber es hat einfach noch nichts zu tun gehabt, was irgendwie für so eine Musik gepasst hätte, halt wahrscheinlich. Einfach andere Sachen.
Ja, es gab ein paar Sachen. Ich habe selber nicht mehr im Kopf. Ich müsste jetzt auch selber die Folge nochmal nachhören, wo wir darüber gesprochen haben. Aber ich hatte so ein paar Empfehlungen gehabt. Und da fand ich schon, da waren so Sachen dabei, wo ich mir dachte, das könnte ich mir gut in so einem Ghostbusters-Film vorstellen, in einem neuen. Aber das, was wir jetzt als Schnipsel gehört haben, das ist so auch wieder so weit weg davon, dass ich mir denke, okay, keine Ahnung, nichts vorher hätte irgendwie auf Ghostbusters gepasst. Und das, was man jetzt hört, das ist irgendwie, finde ich, total, es klingt so Ghostbusters-mäßig irgendwie. Ich find's toll.
Also es ist schon ein bisschen so, wie es erwartet hat. Ich habe erwartet, dass es viel Elmer Bernstein Anklänge hat, aber vielleicht ein bisschen fescher und so ein bisschen pfiffiger, und so ist es auch. Aber ich glaube, es ist auch, man kann auch nicht so den kompletten Soundtrack sich da irgendwie von ableiten, weil ich denke, das ist irgendwie so ein Stück, was zu den Mini-Puffs gehört und halt einfach deswegen so schnell und quirlig auch ein bisschen ist,
ja,
verspielt. Ja. Und man wird sich anhören müssen, wie der Rest dann klingt. Also das wird auf jeden Fall nochmal ein Hochgenuss, den Score dann irgendwann hier zu haben. Jawohl. Ich hoffe, dass ich ihn ein paar Tage vor dem Film hier schon hab. Weil dann kann ich ein bisschen warm werden mit der Musik.
Also ich weiß nicht mehr genau, aber ich meine, beim Reboot 2016 war es so, dass Score und Soundtrack recht früh vor dem Film rauskamen, ja, oder?
Jedenfalls, ich weiß nicht genau wann, aber vor dem Film auf jeden Fall.
Also ich meine, es waren sogar vielleicht, also den ich weiß noch, den Soundtrack, den habe ich vorher wirklich, den habe ich rauf und runter gehört, und ich würde fast sagen, dass ich den 2 Wochen vor Filmstart, glaube ich, war da schon bei Spotify drin oder so. Ich weiß es nicht
mehr. Keine Ahnung, es war auf jeden Fall vorher. Ich kannte den Film noch nicht, als ich den Score gehört habe.
Genau.
Das war interessant. Naja. Ja, jetzt haben wir ewig über Scores geredet.
Jetzt haben wir keinen Bock mehr. So, bis zum nächsten Mal.
Jetzt wird es Zeit für das Thema der Woche.
Das nächste.
Thema der Woche.
Wir haben.
Danny, hast du noch Energie?
Ja. Du auch?
Ja.
Du auch?
Ich mache hier durch bis morgen früh. Ich kenne da überhaupt nichts.
Jetzt hast du aber den Tetzlaff zitiert, oder?
Wen?
Tetzlaff?
Wer ist das?
Alfred Tetzlaff? Hast du nie ein Herz und eine Seele geguckt?
Was ist das denn? Das habe ich noch nie gehört.
Verarschst du mich gerade, oder?
Nein, nein. Bei Bill Murray. Ich weiß nicht, was du meinst.
Okay. Lass uns weitermachen.
Ich google das jetzt. Ist das was Großes gewesen? Musste man das kennen?
Ja. Ich dachte, gerade du würdest das kennen. Ich bin mir sicher, dass wir diverse Zuhörer haben, die jetzt sagen, Alter, wieso kennt er das nicht?
Ein Herz und eine... Ich google das mal. Stell du mal die Figuren vor.
Ja, es gibt neue Figuren. Die einen sind cartoonig, die anderen sehen aus, Alter, wie im Film.
Alter, ist nicht dein Ernst? Ha? 1973, sag mal. Ja. Das war lange vor mir.
Aber die kennt man ja trotz allem immer noch. Die wird ja bis heute noch wiederholt, die Serie. Und zu Silvester wird jedes fucking Jahr die Folge der Silvesterpunsch wiederholt.
Habe ich noch nie gesehen. Das haben meine Eltern bei uns zu Hause nicht gelaufen.
Wow. Bin schockiert.
Ja, ich habe auch Dinner for One erst mit Ende 20 kennengelernt.
Wow! Figuren!
Gut, okay, Figuren, bevor es dir einreißt.
Es gibt neue Figuren. Wir haben sie schon.
Ah, mega.
Auf deiner Seite ghostbusters-deutschland.de gab es ja schon eine sehr schöne Review samt Video zu den Figuren. Und jetzt reden wir noch mal ein bisschen drüber.
Und jetzt gehen wir in die Tiefe.
Und ich muss alle enttäuschen, die sich jetzt auf ein Unboxing im Podcast gefreut haben, denn ich mache keins.
Ich bin der Erste, der hier enttäuscht ist.
Natürlich. Ich weiß aber auch, dass weitere Leute enttäuscht sind, die sich jetzt auf ein Unboxing gefreut haben. You know who you are. Ihr fragt euch sicherlich, warum. Es liegt daran, dass ich meine Figuren momentan einfach in meinem Podcast-Raum an die Wand gehängt habe in Verpackung. Und ich Grüße weiß,
an Heiko.
Ich weiß selber nicht, warum ich das gemacht habe.
Grüße an Heiko.
Ja, Grüße. Ich hab, mein Gott. Ich habe immer gesagt, ich finde das doof, Sachen verpackt zu lassen, weil ich will es ja erleben und fühlen und so. Aber irgendwie habe ich bisher immer so diesen Drang gehabt, ich muss das jetzt auspacken. Und den habe ich diesmal irgendwie nicht. Und ich habe mir gedacht, hey, ich habe irgendwie keinen Bock, meine Vitrine umzuräumen und so weiter. Deswegen habe ich die einfach jetzt hier in meinem Podcast-Raum an die Wand gehängt. Das sieht cool aus, finde ich.
Das ist lustig. Die Option hat sich mir nicht gestellt. Ja.
Das ist ja, why not? Was ist denn da
ja,
los?
Du kriegst ja gesponsertes Zeug und dann musst du es auspacken und damit spielen.
Ach ja, natürlich. Liebe Grüße an Mighty Underground.
Ja, liebe Grüße an Dominik, der da wahrscheinlich eh nicht zuhört. Aber egal. Ja. Aber Dominik, weißt du Bescheid, gell? Die Leute gehen richtig einkaufen. Die sind richtig einkaufen gegangen. Das hast du mir zu verdanken.
Ja. Ja, ich habe auch auf deine Empfehlungen hin da bestellt und ich bin zufrieden. Ja, vielen Dank.
Da hörst du es.
Vielen Dank.
Da hörst du es.
Vielen Dank. Super coole Sachen. Ich freue mich.
Leute, das muss ich jetzt nochmal sagen, weil alle Leute da eingekauft haben. Wenn ihr über meine Seite geht, ihr wisst schon, ghostbusters-deutschland.de, ich weiß, man kann auch Minus sagen, ich finde, Minus hat immer sowas Negatives an
sich. Entschuldigung, der feine Herr.
Nein, es ist völlig in Ordnung, völlig in Ordnung. Ich habe auch die ersten 2 Jahre Minus gesagt. Okay. ghostbusters-deutschland.de und ihr scrollt ein bisschen runter, da ist ein Link zu Mighty Underground. Wenn ihr da draufklickt und ihr habt dann vor, irgendwas zu bestellen in einem Warenwert von über 60 Euro, was ihr machen solltet, dann werden euch 5 Euro gut geschrieben und mir auch, das finde ich cool. Aber euch vor allen Dingen auch. Und ja, das wollte ich nur mal gesagt haben.
Mach das mal.
Es geht auch billiger.
Bezahlte also Werbung.
Das ist in der Tat, das ist Sponsoring. Ich will sagen, Sponsoring. Okay, das hört sich irgendwie geiler an.
Power
aber lass uns über die Figuren reden. Verdammt, die Figuren. Wie geil sind diese Figuren?
Wollen wir schon? Was ist denn das
wir machen
hier
das,
heute?
Es ist die überschäumende Begeisterung, wie zwei kochende Kochtöpfe, die nebeneinander auf dem Herd stehen. Und
wollen wir zuerst über die Fright-Feature-Figuren reden oder zuerst über die Plasma-Series?
Ich glaube, die Plasma-Series wird ausführlicher.
Dann machen wir erst die Fright-Feature.
Ja, die Fright-Features.
Cool. Also, erste Wave ist erschienen mit den Classic OGs, also den Original Gangsters. Nein, Original Ghostbusters. Und das Ecto 1 Playset sind bisher erschienen. Die anderen Sachen, zweite Wave, werden die Kids sein. Die erscheinen, ich glaube, im November, wenn ich das richtig gesehen habe.
Irgendwann, viertes Quartal, ja.
Und die Geister sollen wohl im Oktober erscheinen. Es kommen noch 3 Geister raus, nämlich Stay Puft, Slimer und Muncher mit coolem Fright-Feature. Die sind meines Wissens nach für Oktober angekündigt. Obwohl manche die auch schon haben. Ich steig da nicht durch.
Also, ihr wisst Bescheid, die Vertriebswege sind immer noch durcheinander. Und das wird auch noch sehr lange dauern, bis das alles wieder richtig läuft.
Also da, wo ich bestellt habe, stand, dass die im Oktober voraussichtlich kommen. Wobei meine Bestellung gerade wohl auch schon processed wird und anscheinend auch schon gepackt wird.
Der,
keine Ahnung.
Der eine Händler kriegt es früher, der andere kriegt es 3 Monate später. Ihr könnt nichts richtig machen, nichts falsch machen. Nee. Ihr könnt nur Glück oder Pech haben.
Richtig.
Bestellt es einfach, wenn ihr es seht. Und irgendwann wird es schon kommen.
Genau. Jawohl. Fangen wir mit den Fright-Feature-Figuren an. Also die klassischen Ghostbusters im cartoonigen Stil, die jeweils mit einem kleinen, also mit einem Proton-Pack natürlich kommen und mit einem kleinen Geist, der so einen kleinen Erschreckeffekt dabei hat. Auf Knopfdruck verformen sich die Viecher oder reißen das Maul auf oder bewegen sich halt irgendwie scary. Und man muss dazu sagen, die Figuren sind, das ist ja die Intention von Hasbro, dass die Figuren kompatibel zu den alten Kenner-Toys sind. Und ich finde, das ist echt super gelungen.
Mega, mega. Ich liebe diese Figuren. Ich liebe diese.
Die sind geil, ja. Also,
ich kann gar nichts anderes als zu schwärmen. Ich kann hier gar nicht irgendwie. Ah, das ist das Schöne, wenn ich mit dir über Figuren rede. Das ist was anderes, als wenn ich Videos drehe über Figuren. Da bin ich immer nur am Erklären. Ja. Das ist auch in Ordnung. Es hat auch einen humoristischen Mehrwert. Aber
Grüße
hier ist
gehen raus.
Ja. Ja.
Das hört sie wahrscheinlich sowieso nicht, aber egal.
Nee. Deswegen sende ich auch keine Grüße raus. Das hast du nämlich jetzt davon.
Okay, ich nehme die Grüße zurück. Nein.
Vielleicht hörst du es doch. Das wäre nicht der erste Podcast. Liebe Grüße, Annika. So. Ah, ist das toll. Ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich kann es gar nicht. Das Witzige ist ja, wir haben zeitgleich die Plasma Series Figuren bekommen, die ja eigentlich so eher unsere Altersgruppe ansprechen sollen. Und das sind jetzt hier die Kiddie Toys, aber ich finde, mich turnen die genauso an.
Ja.
Gerade weil es das Kind in mir anspricht, es ist wie eine Fortsetzung der alten Kenner-Serie. Es ist zum ersten Mal, dass man. Ja gut, es gab die Extreme Ghostbusters Figuren, die waren ja auch für Kinder, aber die gab's ja irgendwie nicht so richtig. Also, die sind ja damals irgendwie unterm Radar gewesen. Aber das ist jetzt wieder halt irgendwie so eine wunderschöne Toyline für Kinder, die halt an die alte erinnert, kompatibel mit der alten ist, gleichzeitig zum ersten Mal die Filmheroen im Programm hat, statt die Cartoon-Figuren. Und die Verpackung sieht frisch und neu und toll aus. Und ich mag auch, dass die Verpackungen so klein und süß sind.
Ja, ich finde das auch toll. Die sind so handlich.
Also du hast auch keine großen Probleme. Wir haben sie ja beide eingepackt. Mhm. Du hast auch keine großen Probleme, die halt einfach mal eingepackt zu lassen, weil die fassen auch nicht so viel Platz weg wie die Kennerfiguren damals, weil die Packung einfach nur halb so groß ist.
Ja, stimmt.
Es ist Wahnsinn.
Ich finde wirklich, die sehen aus, als hätte. Also ich glaube, so wären die Figuren geworden, wenn Kenner früher die Lizenz für die Film-Likeness gehabt hätte und einfach so eine Filmserie rausgebracht hätte, passend zum Film. Ich glaube, dann hätten die auch ungefähr so ausgeschaut.
Ja, glaube ich auch. Und die Packung ist halt modern. Das ist halt eine moderne Actionfigurenpackung, was ich aber auch cool finde. Es ist so, das, was ich auch schon über den Ektor 1 gesagt habe. Es ist diese Mischung aus, du hast fast nostalgische Gefühle für ein frisches, neues Produkt. Und ich glaube, das spricht für den Film und für diese Kiddie-Toy-Line und für ganz viel drumrum. Ja. Das ist wirklich ganz toll. Ich finde es faszinierend, dass es Figuren gibt zu einem 37 Jahre alten Film in neuer Figurenpackung.
Ja.
Wow. Das ist surreal.
Ja, aber wirklich, wo wir schon über das Verpackungsdesign reden, also es ist so toll, weil das wirklich mal echt was Neues ist. Also man merkt, bei Hasbro, die haben sich echt Gedanken gemacht, was können wir Neues machen und vor allen Dingen, wie kann es markant sein? Und natürlich hast du hier eine Toyline, die, wie du schon gesagt hast, vorwiegend für die Kids gedacht ist. Natürlich kaufen es die ganzen Erwachsenen weg, ist ja klar. aber es ist halt eine Kiddie-Toyline. Und die Verpackung ist natürlich dementsprechend auch sehr dynamisch gestaltet, sage ich mal. Ist natürlich, die ist nicht übertrieben bunt, so, aber schon so, dass sie natürlich schnell ins Auge fällt, wenn du die irgendwo hängen siehst. Also ich finde auch, verpackungsmäßig, wenn ich mir das vorstelle, wie die so im Laden hängen und hängen halt neben irgendwelchen Superhelden-Actionfiguren, weiß nicht, Spider-Man oder sonst was, die fallen total auf. Eben weil das Design nicht so überladen ist, aber trotzdem irgendwie halt eine Dynamik hat.
Ja, und weil es halt einfach mal ein frisches Ghostbusters-Design. Jahrelang haben die ganzen Ghostbusters-Artikel so schwarz-grüne Designs gehabt aus der Retorte mit Grafiken, die irgendwie schon 30 Jahre alt waren. Und das ist halt einfach, ja, das ist wieder vital. Das hat wieder was Vitales. Ja,
genau.
Ah, guck mal hier, ich hab ja gerade einen Egon in der Hand. Der hat auch so eine kleine Bio hinten drauf. Die ist geil. Das Gehirn des Geisterjägers Egon Spengler überlistet jeden Geist in der Stadt.
Mhm. Ich hab Ray hier, da steht hinten drauf. Als Experte für Paranormalität ist Ray Stance auf jedes Gespenst vorbereitet.
Wow. Süß. Ich finde diese unglückliche deutsche Übersetzung. Finde ich.
Naja.
The brains behind the Bustin. Egon Spengler takes on the most frightening ghosts in town. Das Gehirn des Geisterjägers Egon Spengler überlistet jeden Geist in der Stadt.
Ja, kann man sich drüber streiten. Aber ich find's eigentlich ganz gut gelungen. Also, es hätte auch echt schlechter sein können. Es gibt auch Toys, da ist das wesentlich schlechter gelungen.
Ja.
Ja. Okay.
Aber Hasbro, was ist los? Das ist offensichtlich eine multilinguale Packung. Warum hängt das nicht im Walmart? Tja. Was soll denn das? Das kann doch nicht sein, dass ihr das hinten auf Deutsch draufdruckt, damit das dann in Australien verkauft wird. Ja? Ihr rückt das doch nicht auf Deutsch drauf, weil irgendwelche mini kleinen Comic-Händler das hier auf eigene Faust hin importieren. Das kann nicht euer Ernst sein.
Nee, das ist schon ein bisschen merkwürdig.
Also ich hoffe, das kommt noch nachträglich hierher. Weil ich habe ja die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wenigstens mit dem Film dann irgendwann mal hier was passiert. Weil ich bin immer so eifersüchtig auf die Amis. Ich sehe da diese Bilder von Ami-Walmart. Und da hängt alles voller Fright Feature. Daneben hängt alles voller neue Plasma Series. Dann hängt, unten drunter sitzt dieser Mini-Puffed Popper oder wie der heißt. Alles voll mit dem Zeug. Und hier kann er nicht sein.
Ja, das ist so schade. Aber wer weiß, vielleicht kommt's ja noch, wenn der Film läuft.
Das hoffe ich.
Werden wir sehen.
Das hoffe ich.
Was man ja noch zu der Wave sagen muss, ist ja, dass es ja da zwei verschiedene Varianten gibt. Es gibt ja quasi die erste Wave und die Wave 1.5 oder so. Und die unterscheiden sich ja durch die beigepackten Geisterfigürchen bei den Ghostbusters.
Ja.
Welche Wave hast du denn?
Ich kann dir das nicht sagen, da ich nicht weiß, welche Geister bei welchen, aber ich glaube, ich habe die 1.1. Denn mein Peter hat einen Terrorhund und mein Winston hat einen Slimer.
Ja, meine auch. Dann haben wir die gleiche Wave.
Das ist dann die ich mir auch gewünscht hätte, sagen wir mal so.
Mm, ja, ich auch. Es gibt ja noch eine andere Wave, die ist jetzt übrigens auch, glaube ich, aufgetaucht in deutschen Shops. Wird da, glaube ich, als Wave 2 oder so betitelt. Und da ist es, finde ich, sehr schade, dass man nur im Prinzip zwei verschiedene Arten von beigelegten Figürchen hat, die sich dann auch nur durch die Farben unterscheiden. Also man hat dann irgendwie diesen Tentakelgeist, der ja hier bei meinem Ray zum Beispiel dabei ist, den hat man da in zwei verschiedenen Farben und dann dieser komische, es soll ja glaube ich keine Mini-Puff-Figur sein oder so, aber dieses komische dicke Männchen, wo der Bauch so aufgeht und darunter ist dann so eine Fratze, der ist dann halt auch in zwei verschiedenen Farben dann dabei, also
Ich finde, er sieht auf dem Kopf aus wie ein alter Real Ghostbusters Ray mit Real Ghostbusters Egon-Frisur.
Was für eine Mischung.
Ja.
Das wird sein.
Natürlich.
Natürlich. Nee, also da finde ich halt die Wave, die wir jetzt haben, dann schon spannender.
Mhm. Ist halt auch die Frage, warum macht man das? Wenn du die, ich meine, eine Kostenfrage kann es ja nicht sein. Die Gussformen sind ja fertig.
Ich verstehe es auch beim besten Willen nicht. Also, keine Ahnung.
Es ist ja vielleicht auch nur wieder irgendwie die Sammler abgreifen, die dann beides brauchen. Aber ja,
wahrscheinlich. Aber
ich weiß nicht, ob sich das lohnt irgendwie in dem Maße bei so dieser Kiddie-Toy-Line. Keine Ahnung.
Ja. Es wird ein Rätsel bleiben, wie die Verpackung des Ecto 1 Playsets.
Ja, ja.
Aber da kommen wir später zu. Grundsätzlich zu der Likeness, also die sind ja wie gesagt sehr cartoonig gehalten, ne? Also eben dementsprechend sehen ein bisschen knuffiger aus so. Aber dafür, dass sie so, sag ich mal, vereinfacht sind, ist die Likeness wahnsinnig gut. Ich finde, wenn ich den Ray hier vor Augen habe, das sieht einfach aus wie der junge Dan Aykroyd und fantastisch. Und auch, ich finde auch, Spengler sieht auch einfach toll getroffen aus. Peter, weißt du, der auch so ein bisschen chubby im Gesicht ist, weißt du, so ganz leicht. Und weißt du, da kennst du einfach den Bill. Und Winston ist auch super geil getroffen. Also die Likeness ist top.
Winston finde ich cool. Also ich hab's ja vorhin schon gesagt, ich finde Ray sieht aus wie GB Max aus Italien. Liebe Grüße. Das ist der Präsidente.
Und ich weiß nicht, ob die Likeness so da ist, aber gut.
Das haben alle gesagt.
Ach, die spinnen doch alle.
Ich habe das schon ganz oft gelesen. Das ist GB Max. Leute, ist das GB Max oder ist das GB Max? Und der Peter ist der Sandro. Sandro ist ein lieber Bekannter, der auch ein Ghostbusters Cosplayer ist. Wer ihn kennt, weiß Bescheid. Schaut euch mal diese Figur an und dann schaut ihr den Sandro an. Liebe Grüße an Sandro. Aber der Winston ist echt gut. Winston kriegen sie gut. Nein, ich liebe die alle. Ich finde die alle gut. Ich finde es nur witzig, dass ein paar Leute aussehen wie Leute aus dem Fandom, die man auch kennt. Mhm. Ich habe noch keinen Fan gefunden, der aussieht wie dieser Egon, den ich hier gerade vor mir habe. Aber ich kenne viele Fans, die so ein bisschen so aussehen wie die beigelegte Geisterfigur. Das war jetzt gemein, oder? Kann ich in der Öffentlichkeit gar nicht sagen.
Ja, du meinst mich, das weiß ich ja.
Ich sage jetzt ja, aber nicht, um dich zu beleidigen, sondern nur, damit die unsere Hörer der Meinung sind, sie sind nicht gemeint. Da komme ich nicht mehr raus, oder? Ich komme da nicht mehr raus. Ich meine natürlich nicht dich. Ich meine keinen von unseren Hörern. Nein, nein. Blende einfach einen Werbespot hier ein.
Genau.
Gibt es nicht einen Werbespot oder so?
Gibt es, ja. Den können wir gerne hier an der Stelle einblenden.
New from Ghostbusters, the Ecto-1 Vehicle Playset. When creepy ghosts get loose, the Ghostbusters are on the job. Blast from Ecto-1 swing-out seat or the roof. Then release the mobile ghost trap. New Ghostbusters Ecto-1 Playset and Fright Feature Figures. Each set sold separately, adult assembly required.
Das war der Spot zu der, quasi zu der nächsten Wave, also die Kids, die nächste Generation aus dem neuen Film. Und was wir noch erwähnen sollten, ist ja, dass die, also wir haben ja schon über die Kompatibilität zu den Kenner-Toys gesprochen. Und ich finde auch, die ganze Machart erinnert halt sehr stark daran. Also auch wie das Protonenpack halt an den Figuren befestigt wird. Ne? Du hast ja auch hier einfach diesen Lupsi dran, der in so einem Loch im Rücken quasi befestigt wird.
Du bist so der Beste.
Bitte?
Ich finde das einfach total toll. Entschuldige. Ich finde das einfach total toll, dass du Nupsi sagst, wie ein normaler Mensch.
Ja, ich meine,
wie heißt das Ding denn sonst? Nicht wie Annika immer Nippel, Nippel, Nippel. Das
ist ein Nupsi, ich bitte dich.
Es ist ein Nupsi, ja. Ja.
Wer sagt denn Nippel dazu? Wie bescheuert ist das denn?
Sie, die ganze Zeit. Nippel, Nippel, Nippel. Ich denke mir, was ist das denn? Das kann doch gar nicht sein. Egal, bitteschön.
Sind auch alle. Jedenfalls, also da merkst du ja schon, das ist ja schon sehr stark angelehnt an die alte Toyline. Und generell irgendwie so vom Style her, also wenn du die halt neben die Kenner-Figuren stellst, ich habe heute mal so einen eingepackten Ray mal neben meine Kenner-Classics gestellt und das passt wunderbar. Und ich habe halt auch Videos gesehen, wo die Fright-Feature-Figuren, die neuen, in die alte Kenner-Feuerwache gestellt wurden oder in den alten Ecto gesetzt wurden, also auf den Sitz oben drauf. Und es passt perfekt. Also es ist so toll. Du kannst halt wirklich die alten und die neuen Sachen wunderbar miteinander mischen.
War das Video von GeekDad?
Nee, ich hatte das, glaube ich, bei Ghostbusters News gesehen.
Ah, okay. Videos. Okay.
Aber der hat das wahrscheinlich genauso gemacht.
Ja, der hat das ja letztes Jahr für viel zu überteuert gekauft, die Figuren. Und dann hat er auch so ein Video gemacht und die Toylines vermischt quasi.
Ich kann es bis heute nicht verstehen, warum die Leute da zugeschlagen haben. Ich meine, ja, du hast die Figuren ein Jahr früher gehabt, aber
Das ist diese YouTuber-Mentalität. Du kannst das früher rezensieren als alle anderen.
Aber das Problem dabei ist ja immer, wenn die Figuren dann wirklich für den Massenmarkt da sind, ist dein Video halt auch wieder nicht mal up-to-date und vergessen. Also,
ja, aber bis dahin ist es richtig der Shit. Ja, boah, wir können nirgendwo anders ein Review zu diesen Figuren sehen, außer bei ihm. Und wenn sie dann rauskommen und sein Video alt ist, kann es ihm auch egal sein.
Ich find's aber immer, also ich kann ja nur aus meiner Sicht sprechen, klar, wäre auch merkwürdig, wenn ich aus der Sicht von anderen Leuten sprechen könnte. Ich finde das immer komisch. Also ich gucke mir ja grundsätzlich solche Sachen an, wenn ich weiß, so die Sachen sind jetzt irgendwie verfügbar oder tauchen jetzt gerade eben in Shops auf und so, dann gucke ich mir sowas gern an, weil ich dann halt irgendwie was davon sehen möchte und mich schon mal da so in Stimmung bringen möchte. Also diese ganzen Reviews, die irgendwie vor einem Jahr kamen, als die Figuren mal vom Laster gefallen sind, dann für 200 Euro bei eBay verkauft worden oder so. Weiß ich, habe ich nicht geguckt, weil es mich da noch so gar nicht interessiert hat, weil die halt so, waren ja eh noch so fern für einen selber.
Aber das GeekDad-Video haben wir beide geguckt, das weiß ich.
Nee. Das habe ich nicht gesehen.
Das hast du geguckt. Wir haben im Podcast drüber geredet, hast mir danach gesagt, du findest es geil, dass das miteinander kompatibel ist.
Echt?
Ja.
Ich dachte, ich hätte das irgendwie nur als Text irgendwo gelesen oder so.
Nee, das war direkt nach dem Video, weil er da irgendwie auch wild kombiniert hat und die das alte Ecto 1 gesetzt hat und hier und da, das weiß ich.
Okay.
Das war die eine Ausnahme.
Vielleicht hab ich es auch nur gesehen, weil du es mir geschickt hast und empfohlen hast und
das
ich
mag sein,
tun wollte. Das kann
das sein. Ja, das wird es gewesen sein. Ja, ist das auch egal.
Ja, aber ansonsten hätte ich da halt irgendwie gar keinen. Hätte ich nichts von irgendwie, das dann halt so früh im Voraus zu gucken, so weiß ich nicht. Ist ja auch egal, soll jetzt kein YouTuber-Gebäsche werden hier. Es wird ja so salty, weißt du.
Ich hab voll Bock, über die Plasmas zu reden. Aber ich würde gern noch mal über den Ecto 1 kurz reden.
Ja, bitte.
Gut, du hast den ja eingepackt, aber
richtig.
Da würden mich mal deine Eindrücke, die ich kenne sie ja schon, aber für den Podcast noch. Was hast du für Eindrücke?
Ich finde die Box schön.
mehr ja, kann
du
ich,
hast das Ding ja trotzdem gesehen sagen. Von Bildern und so.
Bitte? Du hast das Ding ja trotzdem von Bildern gesehen.
Ach so, ja. Ich bin noch hin und her gerissen. Also zum einen finde ich, dass der schöne Details da dran, also man merkt halt schon, wenn man den mit dem alten Kenner-Fahrzeug vergleicht, das Kenner-Fahrzeug ist halt sehr viel schlichter und vereinfachter. Also die neue Variante, merkst du schon, du hast halt diese Schläuche an der Seite und sowas. Das sind halt mehr Details dran. Also insofern finde ich das schon mal sehr cool. Ich finde aber den alten Kenner-Wagen einfach schöner von der Form her. Ich finde, dadurch, dass er so geschwungen ist, das hat echt was. Und das, finde ich, sieht immer noch sehr cool aus. Und das geht mir bei dem neuen so ein bisschen ab. Der sieht sehr, sehr kastig aus. Also, der ist cool. Ich finde den toll. Auch mit diesem Schießsitz, der an der Seite so rauskommt und so. Das ist alles toll. Auch mit der Falle. Auch diesen Blaster, den du halt entweder auf dem Dach befestigen kannst oder eben an dem Schießsitz oder an der fahrbaren Falle. Finde ich auch sehr schön. Das ist alles sehr cool, aber den Kenner Ecto finde ich irgendwie von der Form her schöner.
Ja, naja gut, ich bin da nostalgisch sowieso behaftet. Ich finde den neuen cool für das, was er ist. So als Ahne des Alten.
Der Ahne? Was hat der denn
ja,
da?
Als der Ahne, Arne Elsholz.
Der Ahne und der Jakob.
Der Ahne und der Ahne. Als Ahn. Als Ahn des Alten.
Ach so. Das
also man sieht, wo er herkommt. Dachte, und
was meint er mit Arne? Wer ist denn Arne?
Ach Gott. Also ich mag ihn. Er hat noch dieses Legacy bringt er mit, dieses Vermächtnis im Design irgendwie schon noch. Gleichzeitig ist er aber halt anders genug, dass man halt ihn sich noch mal hinstellen kann, um das sich zu rechtfertigen. Also es ist halt das, was ich vorhin gesagt habe, das ist, was ich so oft sagen kann. Man hat nostalgische Gefühle für etwas Neues, was man noch vorne nicht kannte und was trotzdem frisch ist. Ja, das ist auch vom Feeling. Ich meine, ich konnte ihn ja in der Hand nehmen und er hat auch diesen ganz anderen Plastik Gefühl, es ist ein, ich weiß nicht, das ist so ein fischerpreisiges Plastikgefühl. Vielleicht wisst ihr, was ich meine, so moderne Plastik ist anders.
Billo.
Das kann man sagen. Man kann sagen, es fühlt sich billig an oder billiger an. Es wird es wahrscheinlich auch sein, ganz konkret in der Herstellung. Aber es dadurch hat es halt auch wieder dieses Kiddie-artige. Ich bin dem nicht böse, also ich mag das Ding total. Und ich muss auch noch mal sagen, du hast ja gesagt, du willst, du überlegst dir, ob du den noch mal, also was du mit dem anstellst, weil du hast die rare Verpackung. Aber du hast jetzt die Packung, das ist ja keine Packung mit einer Fensterbox. Und du hast jetzt zwei Löcher hinten rein. Was hält dich davon ab, das Ding rauszuholen, zusammenzubauen, damit zu spielen und die Packung wieder an die Wand zu hängen? Das sieht genauso aus wie vorher.
Ja, nichts. Das ist es ja. Das war auch der Gedanke, den ich auch gerade hatte, wo ich jetzt gerade so da drauf gucke. Eigentlich ist es blödsinnig, das Ding verpackt zu lassen, weil den kann man ja nicht sehen, wirklich. Ne? Also die,
ja.
Bei den Figuren macht es Sinn, aber ja, den werde ich auf jeden Fall auspacken.
Wir freuen uns alle auf deinen Real-Life-Bericht im nächsten Podcast.
Vielleicht werde ich mir das mal aufheben und pack den mal in einem der nächsten Podcasts aus. Mal gucken.
Ja, also Ich meine, du hast ja richtig Glück, dass das so eine mega volle Folge ist. Wir schon hier 2,5 Stunden am Quatschen sind bald. Und ich gesagt, los raus mit dem Ding. Aber das ist auch wirklich dadurch, dass er auch zusammengesetzt werden muss und aufwendig beklebt werden muss und so.
Nee, aber du.
Es ist so ein bisschen.
Aber ich heb's mir auf.
Leute, allgemeiner Hinweis für diejenigen, die sich das Ding holen wollen, es noch nicht haben. Wenn ihr den auspackt, beklebt den zuerst. Baut den nicht erst zusammen und beklebt ihn dann so, wie es in der Anleitung ist. Wenn ihr den noch nicht zusammengebaut beklebt, habt ihr weniger Auto in der Hand und das ist teilweise sowieso ein bisschen Fusselarbeit, gerade mit den Reifen und so. Und da habt ihr einfach mehr davon, wenn das Ding noch nicht zusammengebaut ist. Kleiner Tipp für euch.
Das war.
Und kleine Trivia noch, entschuldige. Nee,
ja.
Was ich nur sagen wollte, sowohl der Kenner Ecto 1 als auch dieser Ecto 1, die ja nach allen möglichen aussehen, aber nicht nach dem Original Cadillac, haben beide das Siegel von General Motors. Das der Playmobil Ecto 1 nicht hatte, weil Playmobil gesagt hat, die Lizenz sparen wir uns und da basteln wir vorne lieber noch so ein drittes Licht vorne an die Stoßstange.
Ja.
Und trotzdem sieht der Playmobil Ecto 1 wesentlich eher nach dem originalen Auto als diese beiden Plastikbillos. Und die haben die Lizenz von General Motors.
Das ist schon witzig, ne?
Es ist verrückt. Selbst der alte Kenner Ecto 1 hatte die nicht. Der neue hat's jetzt. Sieht genauso aus. Verrückt. Original lizenziertes Produkt, Leute. Das ist kein Kinderscheiß. Kauft euch das.
Ups. Oh, jetzt bin ich ja gerade gegen mein Mikro gedonnert. Sorry. Das schneide ich raus.
War nicht laut.
Ja, geht so. Der Ausschlag, ja. Der sagt das Gegenteil.
Na gut, also. Gut.
Plasma Series.
Also. Plasma Series. Ah, oh, herrlich.
Ah. Ja. Die neue Wave ist da. Also, vielleicht bei euch nicht, bei uns schon. Und die wurde ja auch schon im Vorfeld gezeigt. Und man hat ja auch schon eine Figur gesehen, die bei der Wave noch nicht dabei ist, nämlich Phoebe.
Mhm.
Warum die nicht dabei ist, da kann man nur spekulieren. Ich bin selbst nicht sicher. Vielleicht ist irgendwas dabei bei der Figur, was eventuell so dermaßen spoilery sein könnte, dass man die
mal
Figur.
Mal gucken, was auf dieser Online-Hasbro-Con gezeigt wird.
Das wäre auch. Ja. Vielleicht wird das auch so eine Sache wie dieses Tully-Set, weißt du, dass man sie nur in so einer Box mit irgendwas bekommt oder so. Das kann auch sein, ne? Das könnte ich mir auch vorstellen. Wäre aber auch blöd, weil gerade sie so als Hauptfigur des neuen Films irgendwie und dann nur als so ein exklusives Set irgendwo, fände ich irgendwie ein bisschen bescheuert, aber gut. Man weiß es nicht.
Ja, vielleicht ist es erst exklusiv und dann landet es regulär im Handel.
Möglich, ja. Gut, also wen haben wir denn in dieser Wave? Wir haben Trevor, wir haben Podcast, nachdem wir uns benannt haben. Wir haben Lucky und wir haben die überlebenden Ghostbusters, nämlich Peter, Ray und Winston.
Ja.
Und wollen wir zuerst mal wieder über das. War das gerade ein Nieser?
Das war ein Huster. Ich bitte um Verzeihung. Ich bin sehr, sehr heiser jetzt mittlerweile vom Reden, aber das schaffe ich
noch. Wollen wir das lieber
ich schaffe
uns,
das noch.
Uns aufheben?
Ich schaffe das okay, noch. Los.
Gut. Wollen wir erstmal über das Verpackungsdesign reden?
Gerne.
Also verpackungsmäßig natürlich wieder im Stil wie auch die erste Wave, wobei kleine Veränderungen enthalten sind.
Ja.
Genau.
Ich kann gleich noch ganz viel über die Gelenke der Figuren und so Sachen reden, cool. Wo du noch nicht mitreden kannst, weil deine eingepackt sind.
Also
erzähl du von der Verpackung.
Also, was ich ein schönes Detail finde, weil es noch ein bisschen mehr so ein Eye-Catcher ist, dieses Warnband oben rechts an der Ecke. Das finde ich sehr cool. Mhm. Und generell ist das Ganze so ein bisschen auf Used-Look getrimmt. Also die Uniformen sehen ja bei den Figuren auch ein bisschen dunkler, ein bisschen schäbiger aus. Und so ist das Verpackungsdesign eben auch gehalten, so ein bisschen schmuddeliger und so. Und das finde ich ziemlich cool. Das wirkt noch ein bisschen, finde ich, ein bisschen geiler als bei der ersten Wave.
Ja. Also ein bisschen abgewetzter alles. Ja. Und Rust-Cityger.
Genau. Und auf der linken Seite am Rand war ja bei der ersten Wave waren ja die vier Ghostbusters abgebildet. Hier hat man jetzt die Next Generation, ja, die Kids mit Jumpsuits und Packs. Und witzig ist halt, dass das halt genau gespiegelt ist. Also das irgendwie, du hast halt Lucky, die Stadt Winston oben ist, und ich habe so das Gefühl, vielleicht charaktermäßig, vielleicht wird sie auch in die Kerbe schlagen, einfach so eine Macherin sein, weißt du, so. Dann hast du halt Podcast, den ich ja wo ich das Gefühl habe, dass der sehr Ray-mäßig sein wird, und der steht halt auch quasi für Ray, ja, auf dieser Auflistung, diesem Pop-Art-Stil. Dann hast du halt Phoebe, die natürlich Spengler, entsprechend des Name-Tags natürlich auch spiegelt, und Trevor, der quasi den Venkman hier spiegelt.
Ich finde dieses reduzierte Pop-Art-Zeug mega.
Ja, gefällt mir.
Das auch. Kann man gar nicht oft genug sagen. Bist du noch da?
Ich bin noch da, ja, natürlich.
Ah, geil. Ich war gerade nicht sicher.
Ich habe gerade einen Schluck getrunken, sorry.
Ich finde das auch toll. Also ich habe die Verpackung jetzt gerade nicht vor mir, aber die haben ja auch nicht viel an Mimik über, weil die halt so reduziert sind. Aber ich glaube, das, was an Mimik ist, das spiegelt sich auch ein bisschen. Kann das sein? Du hast das voll. Du hast die alten wahrscheinlich
nicht, oder? Nee, ich habe die alten Verpackungen nicht mehr, deswegen kann ich das nicht sagen.
Ich habe die im Schrank, aber da komme ich jetzt auch nicht dran.
Aber ich habe ja deine Seite offen, und da grinst mir noch gerade so ein Bild entgegen. Da gucke ich doch gerade mal. Aber ich kann es nicht vergrößern, das ist auch schön.
Damn! Nee, lass es lieber. Wir wollen kein Risiko eingehen. Die Leute können das ja auch selbst vergleichen.
Na gut.
Ja.
Aber es sieht ein bisschen so aus.
Schon ein bisschen. Mhm. Aber die Grafiker haben sich da ihre Gedanken gemacht.
Ja.
Ja.
Genau. Und die Wave enthält natürlich dann wieder Teile, um sich eine Figur zusammenzubauen. Diesmal ist es der Sentinel Terror Dog mit Beinchen.
Den ich vor mir habe.
Der ist krass.
Schönes Ding, du.
Schön.
Schönes. Also der Sentinel Terror Dog, da muss man sagen, wir kennen das ja von der ersten Wave, da war es ja der normale Terror Dog. Das hat ja ein bisschen billiger gewirkt als die normalen Figuren, ja. Die eigentlichen Figuren. Und das ist immer noch der Fall. Also, aber nee, eigentlich gar nicht. Also, nee.
Ja, warte du.
Eigentlich gar nicht. Nee, nee. Also, was mir zumindest bei meiner Version aufgefallen ist, erstmal schnappte das alles schönere ein. Ich glaube, das war noch bei der ersten Wave anders. Mhm. Da war das teilweise mit den Hinterläufen oder irgendwas ging da nicht so wunderschön rein. Ja. Und man hatte auch nicht das Gefühl, als ob es dann mega fest sitzt. Das ist hier zumindest bei meinem anders. Kann natürlich auch sein, dass ich Glück gehabt habe, weiß ich nicht. Aber wirklich bei allen vier Gelenken, die haben ja nicht viele, und bei dem Kopf. Und ich finde halt sowas transluzentes Plastikzeug, das hat immer so ein bisschen billigen. Es sieht immer nicht so doll aus, aber dafür geht das hier. Also ich finde es halt schade, dass der Übergang zwischen diesen leicht lila schimmerigen Hinterläufen, oder was heißt Hinterläufen, Beinen sind das ja, läuft ja aufrecht, dass die halt irgendwie, die, ja, wirken so ein bisschen billig und der Übergang ist nicht so schön. Mhm. Aber eigentlich auch nur deswegen nicht schön, weil der Torso tatsächlich auch untenrum teilweise so dieses Durchleuchtende hat, aber eben nicht lila. Ja. Und das ist ein bisschen doof. Das hätten sie besser hinkriegen sollen. Und wenn du es vor einer Lampe hältst, siehst du halt die Gelenke innen drin, die eingerastet sind. Das ist halt auch ein bisschen schade. Ich muss dazu sagen, alles, was ich heute zu kritisieren habe an dieser Line, da kommen noch ein paar Punkte, ist auf ganz hohem Niveau. Ich freue mich so mega drüber und ich finde die Line auch geiler als die erste. Also die Wave geiler als die erste.
Da würde ich dir sogar recht geben.
Ja, aus vielen Gründen. Ja. Und die Figur ist halt einfach toll. Ist halt eine sehr statische Figur. Man kann so ein bisschen spielen, man kann die Arme halt ein bisschen drehen, den Kopf ein bisschen drehen, aber am besten sieht er halt so aus, wie er auch schon auf den PR-Bildern abgebildet ist. Mhm. Also ist halt nur eine Boni-Figur. Aber eine coole und schöner als der erste Terror-Dog.
So ist es.
Ja. Wie gefallen dir so, bitte?
Nee, du hast gerade eine Frage gestellt.
Ja, ich wollte, wie gefallen dir die Figuren so vom Look ja,
mega,
in der Packung?
Mega, ich finde die toll. Also auch hier gilt wieder, ich finde es erstaunlich, wie Hasbro es schafft, einfach, sag ich mal, Figuren für einfach einen relativ normalen Preis, ja, trotzdem so wertig zu gestalten und qualitativ so toll zu machen und auch was so die Gesichter angeht. Ich meine, man muss ja immer noch sagen, das sind ja halt keine Sammelfiguren in dem Sinne, dass sie jetzt wirklich nur dafür gedacht sind, dass sie stehen im Regal, sondern das sind ja Figuren, die sind zum Spielen gedacht auch.
Vor allem zum Posen auch, das merkst du
halt. Zum Posen. Und insofern einfach immer wieder erstaunlich, wie die das machen und auch diese ganzen kleinen Details. Ich find's total toll, dass die Uniformen generell dunkleren Ton haben. Das war ja das, was viele bei der ersten Wave kritisiert haben. Ich fand's nicht so schlimm, aber es fällt natürlich schon auf, dass die heller sind, gerade wenn du die halt neben anderen Ghostbusters-Figuren stehen hast und fallen die halt massiv auf. Das ist halt hier nicht so. Und sieht alles ein bisschen abgenutzter aus. So. Und
ist alles ein bisschen legiter.
Ja.
Ist das ein Wort?
Ja, irgendwie sowas.
Also die Uniformen sehen so aus, wie Uniformen aussehen und nicht so wie diese reine Maradena aus dem ersten,
also aus der ersten Wave. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Gerade bei Podcast hattest du ja auch schon gesagt, da fallen so viele Details auch auf. Die abgeschnittenen Hosenbeine finde ich halt toll. Ne? Damit die halt nicht ganz so rumschlackern um die Knöchel. Und auch so ein schönes Detail finde ich hier. Du hast ja bei Trevor und Lucky zum Beispiel, die tragen ja diesen Pistol Belt halt, ne, oder zumindest irgendeine Form von so einem Gürtel halt. Und Podcast hat halt einfach, das sieht halt einfach aus wie so ein, weiß nicht, so ein Morgenmantel-Gürtel oder so, den er sich da so umgebunden hat. Also auch dieses improvisierte Name-Tag, was er trägt, was das einfach so drauf gemalt und draufgeschrieben ist, finde ich super cool.
Entschuldigt, habe gerade einen Schluck Wasser getrunken.
Eine Frechheit.
Aber ja, es ist cool. Das finde ich aber schön, dieses Individuelle. Und dass sie sich auch gesagt haben, boah, wir gehen jetzt nicht irgendwie so den Weg bei der ersten Wave. Mit den vier Alten war es ja noch so, dass Ray halt so ein bisschen den Belly hatte. Und sonst waren die Figuren aber gleich. Mhm. Okay, Peter hatte halt immer diese raushängenden Anzüge, der hatte den nicht eingestöpselt in seine Stiefel.
Eingestöpselt, finde ich auch schon
in den Zusammenhang. aber sonst waren die halt gleich. Und hier ist halt wirklich jede Figur anders von den Newbies. Ja. Das finde ich cool. Podcast natürlich ist ein Zwerg, der ist der kleinste.
Oh, so süß!
Und Lucky natürlich, die hat einen weiblicheren Körper und hat halt keinen Namepatch. Und dafür ist sie die Einzige, die den Anzug in den Stiefeln hat und auch anständige Stiefel anhat. Mhm. Alle anderen haben ja so Sneakers und so. Und klar, Phoebe haben wir noch nicht, aber die haben wir gesehen, hat auch ihr eigenes Zeug. Und Finn Wolfhard, der hat, glaube ich, auch keinen Namepatch. Oder den habe ich jetzt hier nicht stehen.
Richtig, der hat auch keinen.
Der hat keinen Namepatch. War auch, glaube ich, auf den Filmbildern so, die wir so gesehen haben. Glaube ich, bei den Fright-Feature-Figuren-Bildern war das auch so.
Ja, genau.
Glaube ich. Aber ich finde es schön, dass das spiegelt so dieses im Film auch diese Altersmentalitäten wieder. Podcast ist einfach noch voll das Kind. Ja? Ja. So wie wir früher, wenn man Ghostbuster gespielt hat und dann hat man sich halt irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich habe mir dann aus irgendwelchen Broschüren das Ghostbusters-Logo ausgeschnitten und da so auf meinen Oberarm geklebt. Und so hat er sich halt irgendwie so seinen Namen da irgendwie drauf gemalt, mehr oder weniger. Mhm. Ich finde, das ist total schön und Lucky und Trevor sind halt schon ältere Jugendliche und denen ist es scheißegal. Die nehmen es halt so, wie es da hängt. Keine Ahnung. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass, also bei Lucky wundert es mich ein bisschen, dass die sich keinen Namepatch gemacht hat, weil die ist ja anscheinend auch wirklich sehr korrekt. Das sieht man an den Schuhen.
Ich kann dir sagen, warum die keinen hat. Weil sie ihren Namen ja um den Hals trägt.
Ja, das stimmt. Du hast recht.
Sie hat ja eine Kette, da steht ja
Lucky das stimmt, drauf. Da steht ja Lucky.
Insofern finde ich es da schon legit. Das stimmt. Warum das so ist.
Ich finde ihre, ich habe ihre Figur hier vor mir. Ich finde die mega cool. Sie ist auch eine meiner Lieblingsfiguren. Ich habe so ein paar Bilder gemacht, die werden ihr leider nicht gerecht, muss ich ehrlich sagen, weil sie auf meinen Bildern sehr, sehr stiert. Mhm. Und das ist mir vorhin erst aufgefallen, habe ich sie nämlich aus meiner Vitrine genommen und habe mir den den Kopf mal richtig angeguckt. Und der glotzt gar nicht so.
Ja.
Also tatsächlich hat sie einen sehr sympathisch netten Blick und nicht so einen Psychoblick, wie das auf den Fotos noch gewirkt hat.
Es ist,
also da tue ich der Figur etwas Unrecht. Das tut mir
das
leid.
Das ist aber ein generelles Problem, was die Figuren haben, wenn du die fotografierst. Das wird denen nie gerecht. Also wie, du kannst das wirklich nur, wenn du sie in natura in der Hand gehabt hast und wirklich mal live gesehen hast sozusagen, kannst du eigentlich erst sehen, wie gut die Gesichter sind. Also das ist einfach aufgrund auch dieser speziellen Bemalungstechnik, die Hasbro da hat, das kannst du einfach schlecht abfotografieren.
Ja, das ist so. Ist wirklich so. Also, ihr Gesicht sieht viel, viel besser aus als tatsächlich, aber das ist ja, wir haben auch schon drüber geredet, Entschuldigung, ich muss dauernd husten, hier sind da die Schauspieler in dem Alter, im richtigen Alter, und dann musst du die Köpfe halt einfach nur einscannen. Und dann hast du das. Bei der ersten Wave musstest du quasi in die Vergangenheit zurückarbeiten und die wieder verjüngen. Das ist natürlich dann immer ein bisschen schwieriger.
Ja.
Aber die sehen wirklich sehr gut aus. Was mir so ein bisschen negativ auffällt, ich meine, Podcast hat ja keinen Proton-Pack, was ich ja auch sehr cool finde, weil er einfach noch zu jung ist. Aber bei Lucky und bei Trevor, also zumindest ich habe, bei Trevor weiß ich es jetzt nicht, ich habe die Lucky-Figur vor mir. Und die Proton-Packs, die werden ja auch so angestapselt wie bei den Fright Features und damals bei den Kenners, die haben ja so ein Loch im Rücken, da wird das so reingesteckt. Und du siehst aber tatsächlich, dass die Strapse hier, also die Gürtel, Schultergürtel, die sind noch für die erste Wave, also für die Männerfiguren, so dass du halt hier bei ihr das so ein bisschen schwebend hast. Das finde ich sehr schade. Ja. Also ich finde es nicht wirklich schlimm, aber ihre Figur ist natürlich kleiner und ein bisschen zierlicher als die männlichen Figuren und das schwebt halt einfach ein bisschen. Das ist sehr schade. Und was auch schade ist bei den Newbies, ist, dass die Arme, die Ellenbogen, kein Doppelgelenk haben. Das haben sie nämlich auch bei der ersten Wave und jetzt auch bei den Oldies, bei der zweiten Wave, die haben Doppelgelenke. Mhm. Dadurch können die halt auch einfach ihr Strahler mal so über die Schulter legen und so. Und die sind hier, das merkst du halt, sind halt deutlich eingeschränkt in ihrer Artikulation.
Ja, das ist ja schade.
Ja, also da haben sie irgendwie die Kosten, die durch die zusätzlichen Teile angefallen sind, haben sie irgendwie wieder so ein Stück weit eingespart.
Das finde ich schade.
Ja, ich finde es auch schade. Das ist nicht katastrophal, aber es ist schade. Ja. Sie kann den Kopf schön anlegen.
Tut aber den Figuren trotzdem irgendwie keinen Abbruch. Also ich weiß nicht, finde die trotzdem cool.
Bei der ersten Wave, ich konnte echt cool posen. Also das hat richtig Spaß gemacht, weil das konnte man damals bei den Mattel-Figuren nicht und bei den Diamond-Figuren schon gar nicht, weil das der allerletzte Scheiß war. Pardon, Leute, ihr kennt mich. Aber und jetzt ist man halt auch, es geht halt nicht ganz so viel, also es ist ein bisschen schade. Aber mein Amazement darüber, dass ich endlich zum allerersten Mal Figuren zu einem Ghostbusters 3 bekomme, von neuen Charakteren, überragt. Das ist, macht alles wieder wett.
Ah, jo.
Ja.
Wo du vorhin die Packs erwähnt hast, ist es eigentlich nur bei mir so, dass bei Trevor, also, dass das das einzige Pack ist, bei dem das Flachbandkabel bemalt ist? Hast du da mal drauf geachtet?
Das reicht tatsächlich. Tatsächlich. Also bei Lucky ist es nicht bemalt.
Und auch bei
Und bei Peter ist es nicht bemalt. Die beiden Figuren, die ich vor mir hier stehen
habe. Auch bei Winston und bei Ray nicht. Also zumindest bei meinen Figuren.
Würde ich jetzt unterstellen.
Ja, okay. Also da frage ich mich halt, warum? Weil wird ja höchstwahrscheinlich im Film nicht so sein, dass die sich unterscheiden, die Kabel. Insofern frage ich mich halt, was war denn da los?
Weiß ich nicht. Vielleicht ist das ja so. Das einzige Pack, was man gesehen hat, war Phoebes Pack, also Spanglers Pack. Vielleicht sind die anders.
Was ja übrigens bei der Figur auch, was man ja schon auf dem Promobild sehen konnte, wo auch Phoebe dabei war, dass sich ihr Pack, dass sich das schon stark abhebt. Ne? Also gerade eben auch der Werfer, der ja halt eben genauso aussieht, wie wir diesen Spangler Wand halt eben kennen. Mit diesem Tape, was da drum gewickelt ist, in diesem Holzgriff und so. Also die anderen Strahler und Packs, die scheinen ja noch gut erhalten zu sein oder besser erhalten zu sein als das Ding.
Es kann ja sein, dass die tatsächlich andere Flachbandkabel haben, die übrigen Packs, und die dann später erst im Lauf des Films dazukommen. Wenn die alten kommen oder was weiß ich. Also ich weiß auch nicht, ob die mehr als ein Pack brauchen im ersten Teil des Films, weil dieser Spengler-Strahler, der ist ja modular. Er ist ja auch, sie hat diesen Strahler in der Hand, als sie im ersten Trailer am Ende so eine Schießübung macht, wo sie das Pack hinten drauf hat. Und es ist aber derselbe Strahler, der auch an diesen Schießsitz angeschlossen ist in der Szene.
Ja, wir wissen ja auch, dass er im Wagen selber halt auch eine Kiste ist, wo ja dieser Spangler Wand ist, genau. drin ist. Also steht ja Neutrona Wand drauf. Insofern, du hast recht, wird er halt modular sein. Ne?
Und ich weiß nicht, wenn sie eine Szene drin haben mit einer mehrminütigen Verfolgungsjagd und dann später vielleicht noch oder vorher Schießübungen mit diesem Strahler. Ich glaube nicht, dass die in dem Film bis zu einem bestimmten Punkt zumindest mehr als diesen einen Werfer brauchen. Mhm. Und dann kann ich mir vorstellen, die alten kommen vielleicht einfach später dazu. Und da hat sich dann vielleicht noch mal was verändert irgendwie mit den anderen Flachbandcover. Das ist so ein seltsamer Zufall, dass alle anderen dieses weiße Kabel. Ja. Lustigerweise, bei Trevor ist es so, der hat als Beilage so eine Bande von Marsh Mini Puffs. Und die sind auch dafür ausgelegt, über seinen Pack gestülpt zu werden. Und die hangeln sich auch an seinem Flachbandkabel, das dann extra neben dem eigentlichen Flachbandkabel an dem kleinen Mini-Pack halt auch noch mal in diese Mini-Puff-Gußform mit eingegossen ist. Und da ist es auch wieder weiß.
Oh Mann.
Ja.
Jo.
Ja.
Cool.
Wahnsinn.
Wahnsinn. Ja. Ich finde grundsätzlich übrigens auch die kleinen Accessoires sehr schön, die bei den Figuren mit dabei sind. Zum Beispiel, dass wir zum ersten Mal bei einer Figur den Spirit Guide mit dabei haben.
Bei Ray. Ja, mega.
Finde ich super cool. Mhm. Ich finde es auch schön, dass der anscheinend im Film, also das wissen wir schon länger, dass der im Film auch eine Rolle spielen wird, weil man ja schon ein Foto kannte, das Jason mal gepostet hat. Aber dass das Ding halt auch so groß ist, finde ich toll. Mhm.
Das ist so ein Riesending. Erinnerst du dich an dieses Buch Vampyr, das bei Buffy immer vorkam? So in der ersten Folge?
Ja, das hat meine Frau im Regal stehen.
Okay, wo der Giles knallt das so auf den Tisch, bomm, und so wirkt dieser Spirit Guide auch ein bisschen, finde ich. Ja. Das hat deine Frau im Regal stehen, gab's das? Lustig,
cool. Ja, so als, ich glaube, das ist so eine Box oder so, und da sind irgendwie verschiedene so kleine, wie sagt man, Memorabilia oder so drin.
Okay.
Von Buffy.
Ich verstehe.
Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall steht das also in der Vitrine halt drin, und da steht eben auch Vampyr drauf.
Ja. Also mir gefällt es, dass das so ein Mega-Wälzer ist. So ähnlich auch wie diese, in Answer the Call, diese fetten Wälzer, die Holzman auf den Tisch knallt mit den Leylinien drin, weißt du? Das mag das.
Das bei Winston, die Zeitung mit den Jobanzeigen, hätte ich jetzt nicht gebraucht.
Das ist auch eher Schrott.
Dafür finde ich halt die Karten bei Peter sehr schön.
Ja, also das sind so Sachen, ich finde halt bei so, die Zeitung brauche ich eh nicht, weil was soll dieser Winston, was Quatsch. Aber diese Karten fand ich halt schade, sind halt einfach so kleine Pappdingerchen. Ja, die sind mega empfindlich und mega prädestiniert, verloren zu gehen. Ich hab's auch hier gerade liegen. da habe ich mir gedacht, wenn sie vielleicht irgendwie so aus so Vinylzeug wären oder so, wäre das cooler gewesen. Dann wären sie genauso schnell verloren gegangen, aber es ist nicht so empfindlich.
Ja. Ja, ansonsten, was man noch erwähnen sollte, zum einen, dass diesmal ein paar mehr Figuren einen Protonenstrahl dabei haben, den man auf den Werfer draufstecken kann. Ja. Nämlich Peter, Ray, Winston und Lucky haben, glaube ich, jeweils einen Strahl, ne?
Ja.
Genau. Und bei Lucky ist noch die Art RTV-Falle dabei.
Ja, die ist sehr groß geraten, aber.
Ja,
die ist noch dabei.
Zu groß, ne?
Mhm. Man muss vielleicht auch erwähnen, ihr Strahler ist als einziges lila, hatte diese lila Umgebungsblitze. Also die drei Alten haben ja diese Orange mit Blau drumrum und sie hat diesen lila Blitz.
Ja. Ich frage mich, also das war ja im ersten Trailer auch so, dass man da ja so einen Violettstich drin hatte in dem Strahl, was ja eben im neuen Trailer geändert wurde. Ich frage mich, ob das halt irgendwie produktionsplanungsmäßig, wie auch immer, mir fehlt das Wort dafür, halt nicht mehr möglich war, das irgendwie zu verändern und man das nur bei Ray, Peter und Winston noch entsprechend irgendwie ändern konnte. Ich kann es mir sonst nicht so richtig erklären, warum das so sein sollte.
Mit Sicherheit ist das. Das ist dieselbe Geschichte, wie warum die Gertrude Eldridge als Funke Pop grau ist statt blau und so. Das ist einfach im Nachhinein noch was verändert worden, die Spielzeuge weit im Voraus produziert und
ja.
Aber interessant. Ja. Interessant.
Ja. Und bei Podcast ist ja noch diese kleine Aztekenpfeife dabei.
Ja. Die ist auch süß.
Wo man ja auch, und man weiß ja auch nicht so richtig, also bisher noch nicht so richtig, was es damit auf sich hat. Wir haben ja schon mal, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge so ein bisschen spekuliert.
Ja, ist eine Hundepfeife bestimmt.
Ja, ich vermute sowas in der Richtung. Um ein Terror-Dog anzulocken oder wegzujagen. Irgendwie sowas in der Richtung.
Ja, wahrscheinlich. Mal schauen, das können wir nur spekulieren. Habe ich schon gesagt, wie geil diese Wankman-Figur ist. Großartig.
Ist wirklich, die Likeness ist so klasse. Der ist so on point.
Ist super toll. Finde den super. Den Winston finde ich super. Ray ist nicht so ganz so meins. Leider. Aber bei allen überragt, dass man sie zum ersten Mal in alt sieht. Zum ersten Mal stellvertretend für einen neuen Film. Ja. Mega.
Sehr, sehr cool.
Ja.
Ja. Ja, das ist die Wave. Soweit.
Ich muss vielleicht noch ein negativer Punkt. Dieser kleine schimpfende Mini-Puff.
Ja.
Ich weiß nicht, welcher Figur jetzt herbeiliegt, keine Ahnung. Podcast. Der kann leider nicht stehen.
Schade.
Das ist ja schade. Ja. Der ist zu, die Füße sind zu klein, da ist zu wenig Fläche. Der kippt um.
Aber er ist süß, oder? Wie er so schimpfend die Faust direkt, weißt du, das ist so geil.
Ja, es ist mega süß, ja, auf jeden Fall. Ach, ganz klasse. Ich weiß gar nicht, du sagst ja, Podcast ist deine Lieblingsfigur oder was? Ich kann gar nicht sagen, welche. Also, ich finde, der Podcast ist ja schon vergeben, da kann ich ja Lucky, Trevor und Peter nehmen.
Also die anderen glaub, halt.
Ray kommt nicht so gut weg. Leute, jetzt mal echt, Ray muss deutlich mächtiger sein. Der ist halt einfach, Dan Aykroyd ist halt einfach mehr. Als das, auch wenn sie da irgendwie die Gussform vor dem Alten genommen hat, der so ein bisschen, klein bisschen Plauze hat, aber muss halt einfach stattlicher. Ja. Das ist ein stattlicher Mann und der gehört auch so dargestellt. Was soll denn das? Und der Kopf ist mir ein bisschen zu groß nach wie vor, auch bei der Live-Action-Figur. Nicht so ganz so schlimm wie bei den Promotion-Bildern und irgendwas ist off in der Likeness für mich, finde ich. Ich weiß nicht. Da fand ich tatsächlich den Wave 1 Ray cooler.
Also ich muss sagen, ich muss der Recht geben, jetzt wo ich den auch halt quasi live gesehen habe und in der Hand habe. Der Kopf ist ein Ticken zu groß, ganz, ganz wenig, aber trotzdem halt so, dass es ein bisschen off wirkt. Aber ich finde die Likeness besser als beim Wave 1 Ray.
Okay. Ja, der Ralph 1, für den habe ich einen Softspot, weil der dieses, ah, oh, guck da, ah, oh, ich liebe das. Keine Ahnung. Das ist ja sowieso, ich bin ja immer glücklich, wenn ich ein bisschen Ausdruck habe, weil so Actionfiguren sind meistens sowieso so neutral nach vorne guckend. Langweilig.
Ich mag ja, und ich mag ja das ja? Gesicht von Peter, dieses leicht verschmitzte Lächeln irgendwie, das ist so passend irgendwie, ich find's toll.
Ja, schon Bill Murray. Ja. Ja gut, und Vincent, der sieht halt, Ernie Hudson sieht immer gut aus. Wobei ich tatsächlich finde, hier ist er mal nicht die Nummer 1. Er ist oft die Nummer 1 so in der Likeness. Weil die anderen auch schwierig zu treffen sind. Aber da, diesmal finde ich ihn nur ganz gut.
So, so.
Ja.
Aber ich mag die alle. Ich finde die toll. Also die
ich Plasma auch.
Wave, oder beziehungsweise die Plasma Series, die ist so cool. Wirklich. Also, ach, fantastisch.
Ich auch. Ich liebe auch den Ray, nicht, dass sie mich falsch versteht. Ich finde den am schwachsten, aber ich liebe den trotzdem. Mega.
Aber ich glaube, wir bleiben bei dem Standpunkt, es ist wirklich die beste Actionfiguren-Serie, die wir bisher hatten. So. Also zumindest also für das, was sie sein wollen oder sein sollen. Nämlich Actionfiguren, die wie die Filmschauspieler aussehen, aber eben auch wirklich in einem Preissegment sind, dass sie halt erschwinglich sind und keine teuren Collectibles, sondern eben Sachen, mit denen man auch spielen kann, die man auch mal in die Ecke werfen kann, die nicht kaputt gehen, weißt du?
Absolut. Jetzt ist aber natürlich am Ende noch eine Frage. Da wird mich mal eine Spekulation deinerseits interessieren. Wir haben jetzt eine Wave 1, wir haben jetzt eine Wave 2. Jeweils bestehend aus 6 Figuren. Und wir wissen, Phoebe wird wahrscheinlich dann zur dritten Wave gehören. Es sei denn, sie wird im Rahmen von so einem Special angekündigt. Aber gehen wir mal davon aus, die ist dritte Wave. Da fehlen noch 5 Figuren. Was würdest du annehmen, könnten das für Figuren sein?
Also ich würde mal vermuten, dass auf jeden Fall Mr. Gruberson dabei sein wird, weil ich denke, dass der im Film eben auch wirklich eine wichtige Rolle spielt. Kelly könnte ich mir auch vorstellen, die Mutter, dass die vielleicht dabei ist.
Aha. Finde ich cool.
Ich überlege.
Und dann wird's schwierig.
Ja, ich bin mir.
Ivo Shandor vielleicht. Gespielt von Perry, wie hieß er, Perry Wright? Hieß er so oder war das der andere?
Du meinst,
die immer durcheinander.
Ja, du bist gerade bei Superman. Du meinst J. Jonah Jameson.
Natürlich, ja, natürlich.
Perry White, auch schön. Hast die Frage, ob da nicht vielleicht mal wirklich so ein paar Baddies dabei sind, eben so ein Mancha zum Beispiel oder.
Die Frage ist, ich würde eine Kelly-Figur lieben und Gruberson, klar, ist gesetzt, der ist Paul Rudd, aber Gesetz des Falles, dass sie jetzt mal nicht absweeten und sich eine Uniform anziehen. Es ist ja erstmal so im Regal, so völlig für sich gesehen, langweilige Designs, wenn man da keinen Bezug für hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass die anderen Figuren dann schon irgendwie was Besonderes sein müssen oder schon irgendwie special. Und so ein teuflischer Ivo Shandor könnte ich mir schon gut vorstellen. Aber dann haben wir halt immer noch welche über.
Die Frage ist ja auch, ich meine, man muss ja nicht zwingend zu allen Figuren, die im Film vorkommen, auch eine Actionfigur bringen. Ich meine, wir haben
Sheriff Domingo, ich muss doch sehr bitten.
Wir haben in der Wave 1 keine Janine dabei gehabt, wir haben kein Walter Peck dabei gehabt.
Janine, ja.
Den Bürgermeister ja, nicht. Ja, also ganz viele Leute, die da gefehlt haben. Den Polizisten im Knast nicht, gespielt von hier, wie hieß er?
Alle unter
Karl, Dach. Karl Winslow? Nee.
Ja.
Also es ist ja immer so eine Sache. Man muss ja nicht wirklich zu allen Charakteren auch eine Actionfigur bringen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Plasma-Figuren sich da auch, also dass man sich da eher auf die wichtigen Charaktere beschränkt. Insofern, ich weiß nicht, also ich könnte mir auch wirklich eher vorstellen, jetzt wo wir das so angesprochen haben, dass Phoebe, ich meine, da sie ja jetzt schon gezeigt wurde, vielleicht wirklich wieder so eine Variante wird, wie eben dieses Tully's Terrible Night Set, oder wie das hieß, wo du halt exklusiv diese Figur hast, wo halt noch irgendwas dabei ist.
Nightmare Gozer.
Nightmare Gozer, ja. Irgendwie sowas in der Richtung. Oder vielleicht ist ja Mr. Gruberson bei ihr dabei. Vielleicht war es ja so ein Doppelpack.
Vielleicht ist Mr. Gruberson in Wirklichkeit Vigo, der seinen Rachefeldzug plant.
Ich bin so froh, dass Fans nicht den neuen Film geschrieben haben. Ich bin da so froh drüber, dass ein Team von kompetenten Menschen dran gearbeitet hat, damit das keine dumme Fanfiction wird.
Ja. Sorry. Gut, ihr Leute. Das sind jetzt knapp 3 Stunden gewesen. Jetzt
sind wir euch durch.
Ja. Ich könnte auch noch ein Thema der Woche, aber nee, es reicht.
Ich bin durch.
Die Uhrzeit sagt mir.
Ich kann nicht mehr.
Ich muss auch noch ein bisschen was vorbereiten für morgen. Ist wieder Halligalli.
Der Timo, der geht wieder feiern und saufen.
Nee, ich gehe nicht feiern und saufen. Ich muss tatsächlich noch Gewinnspiele aufsetzen für die Seite. Ja. Wenn ihr das hört, wisst ihr sehr Bescheid. Nimmt an dem aktuellen, das läuft noch, während dieser Podcast rauskommt. Dann schaut mal auf unsere Facebook-Seite, facebook.com/ghostbustersgermany, und dann schaut auf unsere Instagram-Seite, instagram.com/ghostbustersgermany, leicht zu merken. Und da findet ihr dann Gewinnspiele und ihr könnt dann einen Venkman, Plasma Series Venkman oder einen Plasma Series Trevor gewinnen.
Oh, cool. Da mach ich doch direkt mal mit.
Ich
brauche nur einen zum Auspacken.
Ausgeschlossen sind Mitarbeiter von GBD und deren Angehörige und Kinder und
Podcast-Kollegen.
Schwangere Frauen oder so. Nee, keine Ahnung.
Eine Frechheit. Die nicht. Das ist eine Frechheit. Ja. Ich hab nächstes Mal auch ein paar Giveaways parat. Also schaltet beim nächsten Mal ein.
Das ist ja geil. Das ist
geil, ne?
Da bin ich gespannt, was der Danny da sich schon ausgedacht hat.
Das wird aber wirklich dann nur für die Leute, die den Podcast verfolgen, dann gedacht sein.
Das ist für die Allerbesten dann. Für die Allerbesten.
Genau. So, gut. Dann, es hat Spaß gemacht. Ja. Wie immer. War toll. Timo, vielen Dank.
Ich fand das richtig gut.
Richtig gut.
Okay.
Gut, dann hören wir uns. Also wir sehen uns und hören uns zwischendurch, aber ihr hört uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin sagen wir nur ein Fußel, weißes Fußel. 3, 2, 1.
Tschüss.